Hyperhücke.
Zwei Aufgeregte auf der Suche nach Gemütlichkeit.
Hü-hü. Hü-hü. Herzlich willkommen
zu einer neuen Folge
von eurem Lieblingspodcast.
Hyperhücke.
Ihr lieben Dinos und Dinöschen.
Und alle, die nicht so genannt werden wollen.
Oh Gott.
Ich muss direkt sagen, wir haben einen Pub-Quiz gemacht am Wochenende. Ich hatte meine ganzen Freundinnen da und wir waren dann am Sonntag so einen Brunch machen, nach so einem Kater-Brunch. Und da hatte eine Freundin einen Pub-Quiz vorbereitet über mich.
Ah, wie cool.
Ja. Und da war eine Frage, wie nennen Anna und Marie ihre Podcast-HörerInnen am Anfang.
Oh, wirklich?
Mhm. Und da gab, also das musstest du selber sagen und ich habe selber falsch angegeben, weil ich nur gesagt habe, Dinos und Dinöschen. Aber die richtige Antwort war natürlich Dinos und Dinöschen, alle, die nicht so genannt werden wollen.
Und hatten deine Freunde das richtig?
Ja, es gab welche, die es richtig hatten.
Wie witzig ist das denn? Mhm. Oh, da wäre ich auch gerne dabei gewesen.
Ja, cool. Es gab richtig geile Fragen. Das war total süß. Zum Beispiel auch, wie mein erstes Auto hieß.
Wie hieß es?
Oscar Hugo.
Und wir reden in der Vergangenheitsform, also der ist nicht mehr.
Oscar Hugo war jetzt nicht mehr unter uns. Ja, er sollte Hugo heißen. Mhm. Aber in der Nacht davor hat Leonardo DiCaprio keinen Oscar für Wolf of Wall Street bekommen. Und das hat mich so krass gebrochen, dass ich mich dann dazu entschlossen habe, ihm meinem Auto zu widmen. Ich habe es dann Oscar genannt und dachte, im Geiste gehört es Leo.
Ach, gut. Du Scheiße, jetzt sind wir schon ganz schön tief drin.
Ja, willkommen beim irren Mind. Ja.
Wir kriegen jetzt nochmal den Bogen gespannt.
Wie geht's dir, Anna?
Mir geht's gut. Es ist gerade Sonnenschein in Kopenhagen. Und wir sitzen hier zusammen im Büro und irgendwie ist es sehr friedlich in mir. Ich schwanke gerade. Ich glaube, ich bin positiv Hücke.
Schön.
Also mir geht's gut. Nichts Dramatisches zu erzählen. Ja.
So. Ja, du wirkst auch so, finde ich.
Danke, es freut mich.
Aufgeräumt und glücklich.
Ja, aufgeräumt, naja.
Wenn ihr wüsstet, wie es im Büro hier hinter uns aussieht, weil ja noch der komplette Aftermath von unserem Geburtstag da liegt, in der Verkörperung von ganz vielen Softdrinks und Weinflaschen und Bier.
Bierdosen. Das ist, wenn wir hier die größten Alkoholiker.
Oh, ja. Und Pfand ohne Ende.
Ja, genau.
Ja.
Wie geht's dir?
Ja, in diesem Sinne bin ich noch positiv hyper.
Ah ja, geil.
Mhm. Schön. Ja. Ja, ist noch was los in mir. Ist noch viel Energy da.
Geil.
Ja.
Sind jetzt alle deine Freunde abgereist? Du hast ja
besucht. Gestern Abend sind dann die letzten gegangen. Mhm. Jetzt bin ich wieder allein.
Ja, Marie hatte alle ihre Freunde eingeflogen.
Ja, wirklich. Oder eingefahren mit dem Zug. Sind ja umweltbewusste Leute, ne? Nee, es waren alle möglichen Menschen da, die mir ganz arg am Herzen liegen. Es haben natürlich auch ein paar gefehlt, falls ihr es jetzt hört. Das war traurig.
Und ein paar waren noch da, die nicht am Herzen liegen.
Ja, genau. Und ein paar muss man halt einfach mitnehmen. Spaß. Nee, das hatte total der Segen, das Gefühl. Also auch, ich habe mich voll geliebt gefühlt und voll umsorgt. Und es haben sich so alle so lieb darum gekümmert, dass wir eine gute Zeit haben und damit geholfen und Essen gemacht und alles vorbereitet. Also ganz, ganz toll.
Schön. Das ist doch, also könnte man ja gar nicht schöner beschreiben.
Ja.
Das zeigt, dass du die richtigen Freunde die richtigen Leute in dein Leben gezogen hast und dir eine Freundschaften aufgebaut hast, die so wie eine Familie sind.
Voll, 100%. Es war auch so total das Gefühl davon, weil die haben alle um unser Haus herum gewohnt, im Lauf weiter und sind dann ständig den ganzen Tag über zu uns gekommen und wieder gegangen und es hat immer geklingelt und wir waren dann immer spontan mal da und mal da und mal da und in unterschiedlichen Konstellationen und das war so süß.
Geil, weil das kommt ja so gut wie nie vor.
Mm-mm. Ja, so ein richtig Klassenfahrt-Feeling. Oh, oder so, als ob wir alle in einer Straße wohnen würden.
Wie schön.
Ja, das wäre so toll, wenn sowas Wirklichkeit wäre.
Vor allem, da redet doch auch jeder schon seit Kindheitstagen drüber, wie cool das wäre, mit seinen Freunden in einer Straße zu wohnen, oder?
Ja, aber irgendwie sind alle so individualistisch, dass sie ihre eigenen Lebenspläne verfolgen wollen. Jetzt nicht einfach so nach Kopenhagen ziehen.
Scheiße.
In meine Straße.
Na gut, dann musst du dir hier irgendwie was äquivalent dazu aufbauen.
Ja, genau. Ja. Voll. Ach, das war schön. Ich habe so viel Wertschätzung irgendwie gespürt und das liebe ich.
Toll.
Ja.
Warum hast du denn alle deine Freunde da?
Das lag daran, dass sie unseren Geburtstag am Wochenende zusammen gefeiert haben.
Ach, komm.
Ja,
das stimmt. Wir haben hier eine fette Party geschmissen, kann man so sagen. Naja, und bei uns im Coworking Space haben wir zusammen unseren Geburtstag gefeiert und unsere Freunde eingeladen, die mit uns zusammen unseren Geburtstag gefeiert haben. Und zwar eine sehr coole Erfahrung.
Ja, das Motto war Hyperhücke und ich fand, es ist sehr passend. Es war genau beides.
Ja, war auch sehr ausgeglichen, vielleicht ein bisschen mehr Hücke. Aber die Leute sollten sich halt entweder kleiden hügelig oder hyperlig.
Hyperlig.
Ja, und es war echt cool, weil da waren dann echt welche so halt im Strickpulli. So ganz gemütlich. Und dann so ein paar so richtig aufgestylt und partymäßig.
Ja.
Witzig, ne? Weil das kommt ja eigentlich auch nie zusammen.
Nee, genau. Und das war auch, ich war halt crazy in so einem Raver-Outfit. Und bin dann am Anfang, als ich fertig gemacht war, aus dem Bad gegangen und dachte mir so, boah, also das ist mein Moment, da bin ich echt overdressed, weil alle anderen Hücke waren.
Stimmt.
Und so ein Stricksachen um mich herum standen. Und ich dachte so, boah. Und ich so auf die 12 im Outfit. Also das hat mir gut getaugt.
Okay, richtig schön. Ja.
Und ich fand auch, die Party war hyper und hücke.
Ja, finde ich auch. Ja. Beides enthalten. Wir haben sogar so einen K-Man oder K-Quinne. Ich weiß gar nicht, wie man das dann sagt. Also
Men, oder?
Ja, aber ich wollte es weiblich machen.
Ach so. Gut.
Aber ja, wir haben K-Man in weiblicher Form bekommen. Das ist hier so eine dänische Tradition. Kennt man eigentlich so von Kindergeburtstagen. Ich hätte nie gedacht, dass ich auch mal einen krieg.
War cool.
Da habe ich mich sehr geliebt gefühlt.
Das ist
da
so süß.
Da habe ich auch null mit gerechnet. Also unsere Freundin Therese hat das, kam auf einmal. Also sie meinte, sie backt einen Kuchen.
Ja.
Und dann kam sie aber ins Büro. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, aber jetzt im Nachhinein macht es voll Sinn. Deswegen wollte sie auch unbedingt den Geburtstagskuchen backen, weil sie wahrscheinlich die ganze Zeit schon gedacht hat, sie holt einen Cayman vom Bäcker.
Wie geil.
Ja, und das sind dann halt so zwei Kuchen, dänisches Gebäck. Also so Kuchenfiguren, die halt aussehen wie wir. Also da wird dann halt so mit Süßigkeiten gearbeitet und die eine hatte halt so gelbe Gummischnüre so als
karamellige Haare.
Genau, und die andere hatte halt Lakritz für Maries Haare und die Gesichter sind aus Marzipan.
Ja.
Und
Bilder auf Instagram.
Genau, Bilder von der Party generell findet ihr bei Instagram. Ich habe kaum Fotos gemacht.
Ich auch. Ich habe kein einziges Foto gemacht.
Ja, und meine Freunde
nur Fotos zugeschickt bekommen.
Ja, meine Freunde sind auch alle nicht so Fotomacher drinnen. Deswegen gibt es tatsächlich kaum Fotos. Ich habe kein Foto von meinen Freunden.
Nee, ich habe auch also nur ein einziges Foto, was Therese auch gemacht hat von Jani und mir.
Ich habe auch ein Foto von euch beiden gemacht. Das habe ich dir auch geschickt.
Ja, stimmt, aber das kann ich nicht verwenden. Aus Gründen. Ja, das andere ist so auf der Dachterrasse, da sieht es noch ein bisschen angebrachter aus. Doch, ich fand das irgendwie einen sehr besonderen Geburtstag. Also auch das Motto und natürlich das Setting, das ist sehr einmalig. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich mal so einen 30. Geburtstag feiere, nee, oder?
Ich auch nicht. Ich bin ja sowieso überhaupt keine Geburtstagsmaus und feiere ja generell nie. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wann ich das letzte Mal Kerzen ausgeblasen habe und so. Aber ich war auch überfordert. Mhm. Also ich hatte ja wirklich schlaflose Nächte, deshalb war ich Angst hatte.
Oh, ja.
Also, was soll ich machen? Keine Ahnung, war auch in mir. Und es gab nur einen Moment, der ein bisschen schwieriger war, wo wir das erste Kuchenstück an die liebste Person im Raum oder so geben sollten, war ich so, toll, das ist ja jetzt eine richtig dumme Situation, weil du hast natürlich Jani den.
Nee, ich hab's nicht Jani gegeben.
Hast du es Janina gegeben? Ja, ich war trotzdem überfordert, weil ich habe nicht so dieses, das ist meine beste Freundin und das ist mein Freund. Das fand ich ein bisschen so, Storno.
Ja. Aber das hast du ja, wie hast du es dann gelöst?
Ja, ich habe es zwei Freunden gegeben, mit denen ich sehr close bin. Mhm. Und habe mich dann aber im Nachhinein bei einer Freundin noch entschuldigt, der ich es eigentlich auch geben wollte. Also es war keine schöne Situation für mich.
Aber war die davon dann angefasst? Nee, oder?
Nein, aber ich jetzt so, wo ich nicht. Wir hatten das Thema ja schon mal, wenn man in so einer Drucksituation steht und alle gucken einen an, funktioniere ich nicht.
Ja.
Also, ja. Aber es war gut, ich habe nicht geweint. Vordruck. Und,
würdest du es normal machen oder denkst du, nee, es ist wirklich die Erfahrung, die bestätigt hat, du möchtest kein Host sein?
Beides. Also ich möchte kein Host sein. Ich finde es wahnsinnig überfordernd mit allen Freunden, weil du bist ja dann so, ich bin hier Gastgeber, ich muss mit meinen Freunden, mit allen reden. Und ich muss dafür sorgen, dass sich alle so inkludiert fühlen. Und das fand ich schon schwierig irgendwie, das bin ich nicht so der Mensch für. Ich bin lieber Gast.
Ja.
Glaube ich.
Ja.
Und mit deinen Freunden habe ich auch gefühlt gar nicht geredet.
Ja.
Also es war völlig, habe ich nicht hinbekommen. Keine Ahnung. War schwierig.
Ja, es ist ja auch voll okay, dass es schwierig ist und es hat ja auch niemand eine Erwartungshaltung daran, dass du da irgendwelche crazy, die Polonaise anführst oder so.
Das wäre auch lustig gewesen.
Aber es gibt ja Menschen, die können es einfach. Also ich habe ja auch zwei Freundinnen, oder ja, hast du vielleicht gemerkt, die können halt so übelst eine Party machen. Also die sind so... Denen fällt es einfach leicht, aufzustehen und zu tanzen und die Musik zu ändern und dann irgendwie Vollgas zu geben.
Ja, das finde ich cool. Das muss beides geben.
Ja.
Genau, wir haben auch dann viel getanzt.
Ja, das war auch geil.
Ich auch. Also das war auf jeden Fall was hier passiert ist, was ihr verpasst habt, weil ihr nicht eingeladen wart.
Ich habe das ja auch, die Einladung einem Freund geschickt, der leider nicht dabei sein konnte, der dann gesagt hat, oh, aber so ein Fan-Treffen, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das machen würde. Was denn für ein Fan-Treffen?
Fans, ja. Oh,
nee. Weil ich halt als Einladungsflyer unsere Podcast-Cover verwendet hatte. Und wie kann denn diese Information ankommen? Ja, also echt. Es war ein Fan-Treffen auf eine andere Art, aber nicht so.
Nee.
Podcast hat keine Rolle gespielt. Mhm. Also doch ein Motto, aber.
Ja.
Naja. Nee, ich fühle mich gut sozial aufgetankt. Ich fühle mich eher so, als ob ich jetzt noch mehr Bedürfnis nach noch mehr soziale Interaktion habe, weil jetzt auf einmal so ein Tor geöffnet wurde.
Schön, ja. Kannst du dir ja hier nach und nach aufbauen.
Ja.
Oder?
Ich bin ja irgendwie auch schon ein bisschen dran. Also ich habe auch das Gefühl, jetzt am Wochenende gibt es noch andere Pläne, wo wir Leute sehen.
Jetzt kommende Woche. Mhm. Welche Pläne? Oder willst du nicht?
Ja, die Kleidertauschparty steht an.
Ah ja.
Und die Craft Night steht an.
Ja, okay, stimmt.
Also es gibt noch mehr soziale Events.
Ach, wir meinst jetzt du und ich?
Du und ich.
Ah, okay. Ich dachte, du meinst Janni und du. Deswegen war ich kurz.
Im Gegenteil, Janni ist jetzt erstmal im Urlaub.
Ah.
Ich habe jetzt sturmfrei.
Ah, geil. Na dann. Das ist super. Könnte doch gar nicht schöner sein. Spaß.
Ja, ich freue mich natürlich für seinen Urlaub, den der hat. Aber genau, deswegen muss ich mir jetzt noch mehr soziale Pläne machen, dass ich mich gut sozial ausgelastet fühle. Da habe ich jetzt gerade wieder richtigen Bedürfnis nach.
Cool. Also bei mir war jetzt die Party mein Hüge-Moment oder Hyper-Moment natürlich. Beides.
Mhm. Mhm. Beides.
Und Wochenupdate? War das Zeit mit deinen Freundinnen?
Ja, ich habe gar nichts anderes gemacht, als die Leute begrüßt, dann immer in ihre Wohnungen gebracht, dann mit denen gegessen, gequatscht, spaziert. Getrunken. Das waren solche Sachen.
Mhm.
Ich habe mit einer Freundin war schon viele Tage vorher da. Drei Tage vorher da. Die ist am Mittwoch gekommen und dann habe ich halt mit der die Zeit dann vorher verbracht und da waren wir auch einen Tag am Meer und sind da rumspaziert und waren danach in Amma in einem Pizzaladen, der heißt Pico. Pico Pizza.
Ja, okay.
Und da haben wir auch einen Apo getrunken und das war auch richtig süß und cozy und hügelig. Das ist jetzt mein Hücke-Moment. Ich habe extra noch was Neues, anderes vorbereitet, was Wunderschönes.
Ach so, okay.
Mhm. Also hast du noch ein eigenes Wochenupdate?
Mein Wochenupdate ist sehr unspektakulär. Ich war eigentlich nur im Bett in meinem Zimmer. Also ich hatte überhaupt keinen Bock zu arbeiten.
Mhm.
Also, naja, das Ding ist halt, bei mir, ich arbeite halt eigentlich immer am Wochenende und habe dafür dann so Montag, Dienstag halt so ein bisschen Orga-Kram, aber ansonsten nicht so richtig doll.
Mhm.
Und dann war hier im Büro halt auch niemand. Also es ist jetzt die dritte Woche, wo ich nicht so wirklich im Büro hier bin. Und
deshalb, ich war voll im Büro irgendwie. Ich war immer alleine da.
Ach so, musst du mal Bescheid geben, weil ich will noch nicht alleine hier sein. Oder wollte nicht alleine hier sein.
Ja, ich mach das. Ist bei mir so eine krass spontane. Egal. Ich
will gar nicht. Du Bescheid geben.
Ja, du hast recht.
Es sei denn, du willst hier alleine sein.
Nee, ich habe der eine Freundin war da noch mit hier. Ah, ist auch egal. Mach weiter.
Ja, also ich war die ganze Zeit eigentlich nur zu Hause in meinem Zimmer und alleine. Ich hatte aber auch niemanden gesehen. Also es war Samstag der Geburtstag, ansonsten habe ich davor und danach niemanden gesehen. Ich hatte jetzt nicht so Einsamkeit, aber ich merke schon auch, also vielleicht ist es auch einfach gerade so eine Lebensphase, aber ich habe das Gefühl, ich warte, bis mein Leben wieder anfängt. Also ich bin gerade sehr in so einem handlungsunfähigen Raum, I don't know.
Du bist in der Zwischenphase.
Ich bin in der Zwischenphase, genau. Hint für später.
Kommt gleich noch, ja.
Und merke dann auch, wenn ich also so krass lange in meiner Komfortzone bleibe, dass ich sehr, sehr viel Anxiety dann irgendwie kriege und mich dann gar nichts mehr traue. Ich glaube, das kennen auch viele.
Ja, voll, 100%.
Und ich denke, es gibt halt mal so Phasen, wo man das halt hat. Aber prinzipiell, oder ich hatte dadurch dann auch viel Zeit, was ich in meinem Leben, also so drüber nachzudenken, wie ich mein Leben eigentlich leben will. Ich bin wirklich gerade in so einer Zwischenphase. Aber es war eigentlich ganz geil, weil ich brauche viel, viel Zeit, um mal zur Ruhe zu kommen und über mich und mein Leben nachzudenken und Bücher zu lesen und so. Ich kann es nicht so zwischen Tür und Angel. Von daher denke ich, war das ganz gut. Ich habe viele Filme geguckt. Ich habe Heated Rivalry.
Hast du durchgeguckt?
Ja. Hä? Letztes Mal war doch auch nur noch eine Folge über.
Okay, erzähl bitte.
Also ich muss erst, kann ich kurz eine Filmempfehlung geben?
Ja.
Eine wirklich große, die wird dir auch gefallen, bitte gucken. Nach unserer letzten Folge, wo wir über Filme und Serien gesprochen haben, hat eine liebe Followerin mir den Film oder uns den Film The Braid, der Zopf, empfohlen.
Ja.
Und ich habe den angefangen und er hat mich so tief berührt. Das ist einer der Top 5 Filme, die ich je geguckt habe. Ganz, ganz tiefgreifender, wunderschöner Film.
Krass.
Wirklich musst du gucken, müsst ihr alle gucken. Ganz wundervoll. Gibt's nicht bei Netflix natürlich, sondern Amazon Prime. Ja.
Oh, okay.
Ich habe eventuell am Ende Tränen in den Augen gehabt, weil das so schön sich.
Das ist ja krass, Tränen in den Augen. Ich heule mir bei jeder Folge Heated Rivalry die Augen aus.
Ja, also wenn ich sage, ich habe Tränen in den Augen, ist das, als würdest du dir die Augen ausheulen, weil ich bin überhaupt nicht anfällig für sowas.
Ah, krass.
Aber ich habe es auch kurz vor meiner Periode geguckt. Mhm. Genauso wie Heated Rivalry.
Mhm.
Ich spreche das immer noch falsch aus.
Weißt du? Rivalry.
Das ist scheißegal.
Das ist aber auch ein harter Name.
Ich muschel das da so von mir.
HR, meinst du?
HR, ja. Maria hat mich dann, also ich habe bei Instagram geteilt, dass ich gerade den Film Der Zopf gucke, wo ich gerade gesagt habe.
Und dann kriege
ich, vom Hyper-Hügel-Account eine Nachricht, warum guckst du nicht HR? Und HR heißt für mich Hessischer Rundfunk. Aber ich wusste ja, dass du Heated Rivalry meinst.
Ja. Boah, das ist ja geil. Ja, Hessischer Rundfunk würde es auch mal freuen, wenn die den gucken, wenn Leute gucken würden.
Da war ich mal im Fernsehen. Was? Ja, in der Doku über Hügel. So wurde mein Papa auf mich aufmerksam, meine ganze Familie. So kam raus, dass ich Influencerin bin.
Was?
Ja.
Was ist denn das für eine Story? Kannst du das mal erzählen? Das wusste ich nicht. Nee.
Weil ich habe das ja immer heimlich gemacht und habe niemandem gesagt, dass ich Influencerin bin. Naja, damals hatte ich 9000 Follower oder so.
Mhm.
Und dann kam da der HR auf mich zu, der Hessische Rundfunk. Und haben halt gesagt, wir wollen einen kurzen Beitrag über Hügel machen und ob ich Bock hätte, gefilmt zu werden. Dann kamen die zu mir nach Hause. Ja, und haben mit so einer Kamera, mit so einer riesen Kamera und so. Und dann habe ich halt da über Hüge erzählt und wie ich Hüge in meinen Alltag einbringe und dass ich halt Influencerin bin mit Podcasts und YouTube und so. Nee, YouTube habe ich da, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Weiß ich gar nicht. Und ich habe niemandem gesagt, dass der HR bei mir war und dass das geplant ist. Aber ich wusste ja, dass mein Papa jeden gottverdammten Tag die Hessenschau guckt.
Ja.
Im HR.
Ja.
Und dann wusste ich ja, wann der Beitrag ausgestrahlt wird. Und dann sind wir halt extra zu meinem Papa gefahren, also mein Ex-Freund und ich, und haben halt Hessenschau geguckt und es wurde nicht ausgestrahlt an dem Tag, wo es gemeldet war. Und dann war ich so, super. Und dann hat halt mein Kontakt mir halt dann geschrieben, es wird doch einen Tag später erst ausgestrahlt. Oh. Da war ich dann logischerweise nicht bei meinem Papa. Oh, aber ich habe es ihm trotzdem nicht gesagt. Ich wusste ja, er guckt es eh.
Mhm.
Und dann hat sich die Situation wohl wie folgt abgespielt. Mein Papa war so in seinem Zimmer. Also meine Eltern hatten beide so ein, meine Mama hatte ihr Nähzimmer, mein Papa hatte so seinen
Hobbykeller.
Nee, kein Keller.
Ja, das war dort zum Hobbykeller.
Genau, im ersten Stock.
Mhm.
Und dann hat er halt Hessenschau laufen gehabt und dann ging es halt los. Ja, wir sprechen jetzt über Hygge, das dänische Lebensgefühl. Mhm. Mein Papa wusste ja damals, dass ich total Dänemark-Fan war und hat dann halt so aufgeschrieben, weil er es mir halt im Nachhinein sagen wollte, das Wort Hygge hat halt gerade auf dem Blatt Papier Hygge und dann wir sind heute zu Gast bei Anna aus Offenbach. Und dann hat mein Papa mich quasi im Fernsehen bei dieser Reportage gesehen und hat dann halt so ganz aufgeregt meine Mama gerufen. Mhm. Und meine Mama hat jetzt aus ihrer Perspektive so erzählt, so, ach, was will der denn?
Mhm.
Und ist dann halt rüber zu ihm ins Zimmer und dann standen die halt beide so mit offenem Mund da und haben halt gesehen, ja, Anna, hier Influencerin und Podcasterin aus Offenbach.
Nein, oh mein Gott, Anna, das ist ja eine übelst krasse Geschichte.
Ja, und dann hat mein Papa das dann halt in unsere Familiengruppe geschickt, den Link dazu. Und dann waren alle so, what? Oh mein Gott. Dann hat meine Schwester sich alle meine Podcast-Folgen angehört, hat daraufhin ihre Küche so umdekoriert und so und war so, hä, du bist ja voll inspirierend. Oh mein Gott, das wusste ich gar nicht. Und meine Mama auch so, hä, du hast voll die schöne Stimme.
Mhm.
Hab ich ja noch nie wahrgenommen und so. Also, so.
Hä, wie krass, was für ein Reveal.
Ja.
Und wie, warum hast du es vorher nicht erzählt?
Weil es mir peinlich war, Content im Internet zu machen.
Und hast du dann bewusst die Entscheidung getroffen, okay, jetzt, wenn es rauskommt, dann ist es fein? Also so, dann...
Ja, war dann so der Moment. War halt schon viel zu spät, Alter. Da habe ich ja schon jahrelang Content gemacht.
Das ist ja total krass. Das ist die krasseste Coming-out-Story als Influencerin, die ich je gehört habe.
Im HR. Den Beitrag gibt es bestimmt bei YouTube. Muss mal gucken.
Oh, wow. Das muss ich auf jeden Fall gucken. Das müssen wir
ja
posten.
Ja, guck mal bei YouTube, ob ihr das findet. Ja, stimmt, das können wir
vielleicht posten. Ich suche es dann direkt raus. Boah, ich bin ganz geflasht. Das ist ja total krass. Das ist ja wie im Film.
Ja.
Das ist ja wirklich unfassbar.
Ja, ich wusste halt nicht, wann ist es meinen Eltern. So nach 2 Jahren kannst du ja auch nicht einfach sagen, hier übrigens.
Ja gut, dann lade das Fernsehen ein, dann machen wir eine Doku über mich und dann gucken die das abends in der Tagesschau an. Na gut. Das scheint mir jetzt am einfachsten.
Ja, so bin ich.
Krass, krass. Okay, geil. Das muss ich erstmal vorarbeiten. Kannst du währenddessen erzählen, wie du wirklich jetzt Heated Rivalry fandest.
Jetzt kommen wir zurück zum Maries HR. Also, ich habe angefangen mit der ersten Folge und habe die auch nicht fertig geguckt und war dann schon so, oh, ich weiß irgendwie nicht, ob ich da jetzt wirklich reinkomme. Nee, ich finde das nachvollziehbar. Ich habe mich auch auf der Geburtstagsparty mit mehreren Freunden darüber unterhalten und mehrere, also die haben dann teilweise nach der zweiten Folge auch abgebrochen. Und das hätte ich auch fast gemacht. Also ich war auch so, nee, ich will, also es kommt nicht an mich ran. Aber ich muss jetzt an dieser Stelle sagen, falls euch das auch so geht, weil ich bin ja anscheinend nicht die Einzige, ab Folge 3 wird es schlagartig intensiver, finde ich. Weil ich finde, die ersten zwei Folgen sind so, ja toll, treffen die sich jetzt immer nur zum Bumsen, ohne jeglichen Kontext und sind so harsch zueinander. Mhm. So habe ich es wahrgenommen. Mhm. Also meine Freundin meinte auch, also sie hat das zusammen mit ihrem Freund geguckt und war so, geht's jetzt die ganze Staffel so lang, ist es jetzt wie so ein Porno die ganze Zeit? Ja, ja, warte, jetzt rückblickend sehe ich es natürlich auch. Aber jetzt ab der dritten Folge, und wenn ich es auch nochmal gucken würde, würde ich, glaube ich, auch ab der dritten Folge gucken.
Nein, doch. Aber nein, ich habe so viel dazu zu sagen. Okay, warte.
Wir dürfen das aber jetzt nicht zu lange ausschlachten, ja, die es nicht geguckt haben. Also die dritte Folge fand ich dann schlagartig besser, die hat mich sehr mitgenommen. Und die, also dritte, vierte, fünfte, sechste, mehr Folgen gibt's nicht. Und am Ende der fünften Folge habe ich auch geweint. Mhm. Also, naja, es lief jetzt nicht aktiv eine Träne runter, aber ich hatte schon Tränen in den Augen, weil es ganz, 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 ganz unerwarteter, wunderschöner, emotionaler Moment war. Also da war ich so richtig quiekend, so, oh Gott, das ist schön. Und die sechste Folge war dann auch sehr, sehr schön und sehr tief. Also ich kann die Serie auf jeden Fall auch empfehlen.
Okay. Also da, ich habe ja mittlerweile auch das Buch gelesen und habe es jetzt dreimal geguckt. Ich fange jetzt auch das vierte Mal an zu gucken. Und es gibt, es kann, also man kann das halt auseinander dividieren wie ein Taylor Swift-Song. Du kannst ein Seminar dazu machen. Es ist wirklich unfassbar, was da drin steckt. Und ich glaube, diese ersten beiden Folgen, das nennt man halt auch Slow Burner. Es braucht halt, bis sie sich einen emotionalen, bis sie emotional an dem Punkt sind, selber zu akzeptieren, dass sie gerade sich in einen Mann verlieben, um das dann zu sagen, um darüber dann wirklich offen zu sein. Und damit die das machen können, braucht es den Sex, damit die an den Punkt kommen, wo die es so miteinander haben. Okay. Und ich glaube, gerade Ilja braucht auch vor allem das Vertrauen, weil der halt so stark osteuropäisch erzogen und sozialisiert ist und das sich nicht traut, sich auch ganz viel schämt, sich für faul und falsch und schlimm hält, weil es ihm so eingetrichtert wird, bis der da an den Punkt kommt, darüber offen zu sein. Das dauert einfach ein bisschen. Und ich finde es wunderschön, ich finde es unfassbar berührend und habe zum Glück ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die es auch so sehen.
Ich auch, ich finde es auch sehr berührend.
Okay,
ich
gerade jetzt noch. Ja, ja, aber die ersten zwei Folgen sind auch schon da.
So protected. Die fand ich jetzt nicht berührend.
Mm.
Aber
okay.
Ja, bei der, also
die braucht es, damit der Rest berührend ist.
Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich sehe das ja auch so.
Okay, gut.
Ich wollte es nur als Disclaimer sagen, falls
ja, auch jemand ja, angefangen ja, du hat. Hast, ja, du hast recht, du hast schon recht.
Weiter, ab Folge 5, Ende der fünften Folge war, glaube ich, mein persönliches Highlight. Da,
ja, die Folge 5 ist am schönsten.
Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass das passiert. Fand ich ganz schön. Und dann war ich so, ich möchte das auch in meinem Leben haben, so eine intensive Liebe. Was mache ich denn jetzt?
Ja, Eishockey spielen.
Ja. Ich bin auf jeden Fall mit dem Hyperhöcke-Account jetzt ganz tief drin im
Rivalry. Ich versuche alles zu konsumieren, was ich dazu kriegen kann. Das haben sich auch Leute schon dazu tätowiert und so. Und dieser Merch kostet $200. Ich habe mich auch schon auf die Warteliste gesetzt und bla bla bla. Es ist am Eskalieren. Mhm. Ich glaube, alle Leute in meinem Umfeld können es nicht mehr hören.
Und spannend finde ich auch, dass jeder sich in einen anderen Typen da verliebt hat. Mhm. Du magst ja hier den Ilja.
Ilja, ja. Connor Story.
Genau. Und dann habe ich aber auch Nachrichten gesehen zu dem
Shane.
Genau.
Hudson Williams.
Genau. Und die anderen beiden weiß ich nicht auch.
Mhm. Also ich glaube, François Arnaud, der Scott spielt, hat auch eine große Fan. Scott ist der sich in den Smoothie Maker verliebt.
Ja, den finde ich auch. Ich glaube, das ist auch mein Favorit.
Mhm. Ich glaube, Bill von hier Bill Kaulitz, gell?
Ja.
Ist auch in die beiden verliebt. Ja. Ja. Und vor allem in Scott.
Ja. Ist schon irgendwie, weil das sieht man ja nie so in Filmen, dass halt so Schwule so im Fokus sind.
Mhm.
Und man vor allem den Sex so intensiv
erlebt.
Aber und dass man das ja offensichtlich als Frau total hot findet, zu gucken, oder?
Ja. Ja. Connor Story hat auch so eine Folge, das hat er der Night Live gehostet. Und da sagt er am Anfang auch, offensichtlich haben jetzt ganz viele heterosexuelle Frauen erkannt, dass ihre Sexualität schwule Männer sind. Ja. Ich so, ja, genau das.
Genau. Genau, also so viel dazu.
Oh ja, ey, wirklich jede Folge einmal Heated Rivalry Content. Sorry, not sorry.
Ja, das ist eine gute Serie.
Mein Hügelmoment kann ich noch erzählen.
Mhm.
Ich habe nämlich am Freitag, als alle dann schon da waren, mit all meinen Freundinnen ein kleines Abendessen gemacht auf der Dachterrasse in der untergehenden Sonne. Oh. Und da gab es auch so frisch gebackenes Sauerteigbrot und ganz viel Aufstrich. Und es war einfach nur cozy und schön und wholesome. Und das war Hügel.
Da wäre ich auch sehr gerne dabei gewesen, aber ich war schon im Schlafanzug. Da habe ich
Hit the Bradley geguckt. Ja. Ach, okay, gut, ja, das ist okay. Das finde ich voll in Ordnung.
Ja, scheiß auf Sonnenuntergang, Dinner auf der Dachterrasse, wenn du Hit the
Bradley guckst. Ja, ist so, ja.
Ja, das finde ich ganz toll. Ich wollte eigentlich was von dem Aufstrich auch mitnehmen, aber ich habe komplett alles vergessen, wo wir zusammengepackt haben. Der war sehr gut.
Ich habe den auch immer noch.
Knoblauch-Tomaten-Aufstrich, hättest du mal mitbringen müssen. Hast du Kuchen dabei?
Nee, ich habe gar nichts dabei.
Oh, ich bringe immer den Kuchen mit. Genug okay. Andere Sachen, aber nichts zu essen.
Nee, nichts zu essen. Daran habe ich nicht gedacht. Wie immer.
Mann.
Nee. Zero. Na gut, wollen wir ein bisschen überleiten auf unser Hauptthema?
Ja, wir haben heute nämlich einen Interviewgast.
Ja,
sehr das dritte Mal. Ich freue mich sehr. Ihr werdet nämlich gleich, falls ihr ihn nicht schon kennt, Johnny Mahoro kennenlernen.
Mhm.
Kennst du?
Kenne ich, ja. Vielleicht kennt ihr
schon
ihn.
Schon mal gehört vor allem?
Schon mal gehört, vor allem schon mal gesehen, weil ihr werdet ein großes Merkmal feststellen, was mit uns zusammenhängt.
Ja.
Und das bleibt auch im Kopf, hoffe ich. An der Stelle sage ich schon mal Hyperhöge 10. Könnt ihr euch merken? genau, aber nee, vor allem bleibt Johnny im Kopf, weil er so großartige Musik macht und damit so sehr, sehr offen und verletzlich mit seinen eigenen Gefühlen und Problemen und Themen im Leben umgeht. Und dazu und noch vor allem zu einer großen anderen Sache haben wir ihn befragt.
Wir reden in dieser Folge nämlich über unsere Kindheiten. Also jeder von uns.
Mhm.
Und wie sie uns geprägt hat für unser Erwachsenenleben. Welche Glaubenssätze wir jetzt haben und woher die wohl rühren. Wie wir denken über die Welt, wie wir fühlen. Und was das alles mit unserer Kindheit zu tun hat.
Genau, welches Paket wir eben heute noch mit uns rumtragen und was uns hilft, es zu tragen vielleicht.
Ja.
Also, let's go. Viel Spaß.
Hüpfen wir rein.
Gut, also, wir haben es euch gerade schon erzählt. Wir haben Johnny hier. Du bist 1999 geboren, ist das richtig recherchiert?
Das ist korrekt und jetzt muss so ein Meme eingeblendet werden, wie ich irgendwie in der Steinzeit bin, aber ja.
Nee, genau. Das können wir nicht machen, weil wir älter sind als du.
Oh.
Ja, das ist ja das Doofe.
Wann habt ihr das Licht der Welt erblickt?
96.
Bei mir geschah es am 1. April 1996, ein warmer Frühlingstag.
Oh, Anna, jetzt hast du deinen Geburtstag gedroppt, den wolltest du doch secret halten. Okay, big reveals in dieser Folge.
Ah, schön.
Na gut.
Da locke ich hier noch die Geheimnisse raus.
Ja. Okay, ich bin auch in einem ähnlichen Zeitraum geboren, aber ich halte es ganz privat. Gut, und Johnny ist Künstler, macht also Musik.
Yes.
Hat bei The Voice mitgemacht, das ist auch schon mal eine Nummer. Und Zwischenphase war der Song, den wahrscheinlich die meisten Leute von dir kennen, der bestimmt in deinem Leben ganz viel verändert hat.
Yes.
Und noch eine weitere Info, die ich jetzt gerne zur Einleitung sagen möchte, ist, dass mir gut gefällt, dass du unsere Markenzeichen kopiert hast, weil wenn ihr jetzt einmal auf unser Cover guckt und unsere Shirts seht, so ähnlich sieht Johnny jetzt auch gerade auch aus, er hat die Papaya-Mütze auf dem Kopf.
Oh yes.
Und das die allermeiste Zeit und es gefällt uns natürlich total. haben wir dich inspiriert? Das ist schon mal die große Frage.
Natürlich. Aber ich muss auch sagen, dass das mit sehr großer Mithilfe von Papaya kam, die mich früh entdeckt haben. Also die haben mich noch entdeckt bevor dem Hype und haben mich da regelmäßig mit toller Kopfbedeckung vor allem ausgestattet. Und dann, wie der Zufall es so ein bisschen wollte, ich habe glaube ich, immer gerne Kappen und Mützen und so getragen. Und dann war es eigentlich einfach so, dass ich irgendwann mal letztes Jahr meine Mütze, die ich damals aufgetragen habe, irgendwie nicht mehr gefunden. Ich habe die einfach verloren. Und dann war so die Zeit dieser Mütze. Und ich habe so viel positives Feedback auch dazu bekommen. Und wenn ich auch ganz ehrlich bin, auch aus Marketinggründen, es ist jetzt nicht so mega schwer, sich einen relativ großen schwarzen Typen mit einer pink-rot gestreiften Mütze zu merken. Und abgesehen davon, dass sie toll aussieht und sehr, sehr bequem und sehr warm ist, hat es einfach gematcht. Und seitdem gehe ich ungelogen nie ohne zwei dieser Mützen. Ich habe immer zwei dabei, falls ich eine verliere.
Geil.
Aber ja.
Und wie du gerade schon gesagt witzig. Hast, aus hygienischen Gründen auch.
Und aus hygienischen
Gründen. Und es sind halt auch genau die gleichen Farben, wie unsere Shirts ja auch haben.
Yes,
Pinkboden, finde ich super.
Es ist einfach ein Match auf allen Ebenen.
Ja,
ja, so wir laden nämlich auch nur Interviewgäste ein, die sich das an das Farbschema halten.
So nämlich.
Das ist uns ganz wichtig.
Genau. Also wir haben schon rausgefunden, du bist so Mitte, Ende 20 und hast darüber auch jetzt gerade, ich sag's direkt am Anfang, das ist auch der Grund, warum du bei uns bist, bei einer Doku-Reihe vom ZDF mitgemacht, bei 37 Grad. Und da geht es genau um diese Lebensphase, Mitte, Ende 20 zu sein. Welche Entscheidungen liegen vor dir? Welches Paket schleppst du mit dir rum, um diese Phase gut zu bewältigen? Das könnt ihr auch bald alle sehen. Ich glaube, wenn die Folge rauskommt, ist auch schon die Doku-Reihe, zumindest in der Mediathek. Das heißt, ihr könnt da reingucken. Die heißt Phase. Willst du was dazu erzählen? In welche Phase steckst du?
Also grundsätzlich erstmal zur Doku. Ich glaube, es ist so, ich bin selber großer 37 Grad Doku-Fan. Ich glaube, ich finde es irgendwie ganz toll, was für Themen die auswählen und wie sie die beleuchten. Und ich fand es natürlich in dem Zuge einfach total auch die Ehre und die Wertschätzung, dass ich dabei sein durfte. Und dass irgendwie dieser Song, den ich in so einem wirklich kleinen Kabuff gemacht habe, so eine Auswirkung, glaube ich, aber auch so passend dazu ist, hat mich sehr gefreut und auch positiv überrascht. Und gleichzeitig ist es für mich jetzt auch eine ganz spannende Sache, weil ich weiß nicht so viel über die anderen Protagonistinnen, nur so ein bisschen Abrisse, so wie deren Leben aussieht, und bin da ganz gespannt, glaube ich, auch reinzugucken. Ich glaube, man bekommt in der Doku wirklich einen ganz, ganz tollen Einblick darüber, wie unterschiedlich das Leben ist in den 20ern. Und ich gehöre auch zu den Menschen, ich bin großer Silvester-Fan, weil ich bis zum Abi immer so wusste, okay, gut, krass, nächstes Jahr passiert das und dann passiert das. Und dann fängt man mit dem Studium an und dann ist es auch noch so, okay, das passiert so. Und das läuft alles relativ parallel zu den Menschen, zu den Freunden, den Menschen im Umfeld und so. Und dann gibt es irgendwann mal den Punkt, an dem so spätestens mit oder nach dem Bachelor, wo es in alle Richtungen geht. Die einen heiraten, die anderen kriegen Kinder, die anderen machen dies, die anderen machen jenes. Und ich glaube, genau an diesem Punkt bin ich oder sind wir alle und sehr, sehr viele von uns gerade. Und das finde ich irgendwie total spannend, irgendwie zu beleuchten, auch gerade wenn man, und dann auch unabhängig davon, welchen Karriereweg man wählt, weil man wird relativ schnell feststellen, dass dieses Erwachsen-Ding einfach so eine Sache ist, da machst du nichts. Da wirst du einfach in eine Fahrt gesteckt und hast noch keine Ahnung, wo du ankommst. Und ich finde, glaube ich, gerade jetzt so ein bisschen reinzuschauen und zu verstehen, so wo es für einen selber ist, aber auch wo es für andere hingeht, ist, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, es ist so ein bisschen auch, ich glaube, mein Gefühl nach der Doku ist jetzt schon so, man fühlt sich besser, weil man sich nicht alleine fühlt. Genau, das so viel zur Doku erstmal grob.
Ich habe deinen Song heute Morgen angehört, als ich mir die Haare geglättet habe und habe auch nochmal, also ich habe mich auch total abgeholt gefühlt davon und irgendwie so den Gedanken gehabt, dass man immer mal wieder in diese Zwischenphase kommt. Also zum Beispiel jetzt bei mir, ich wusste, okay, ich will auswandern, ich bereite jetzt alles für die Auswanderung vor und wandere aus und jetzt bin ich in Dänemark und habe genau das Gefühl, was du in dem Song beschreibst, halt wieder, jetzt bin ich wieder so in dieser Zwischenphase halt drin und habe das Gefühl, jetzt richtet sich wieder so mein Leben neu aus und ich weiß wieder nicht so richtig, wohin. Also ich glaube, wir kommen da immer mal wieder unabhängig des Alters. Ich bin jetzt in den 30ern.
Alles Gute nochmal.
Danke.
Ja, absolut. Ich muss auch sagen, ich glaube, das war auch so das Feedback, was mich am meisten so ein bisschen überrascht hat. Ich habe halt so oft, wenn ich auch so Videos dazu gepostet habe, sogar so, ja, für die Menschen, keine Ahnung, zwischen 18 und 25, 27, I don't know, oder 30 sogar manchmal, und dann habe ich so von ganz vielen Menschen, die auch einfach nochmal älter und noch deutlich älter sind, auch als ich, als meine Eltern neu bekommen, so dass das halt etwas ist, was man oft im Leben irgendwie erlebt. Und irgendwie hat es mich beruhigt, gleichzeitig hat es mich gestresst, weil ich war so, okay, krass, es hört halt irgendwie nie auf. Und gleichzeitig ist es aber auch das Schöne, dass man ja trotzdem aus jeder Zwischenphase oder jeder Phase, glaube ich, nochmal lernt und glaube ich, mehr lernt für die Zukunft, auch wenn das natürlich in manchen Bereichen manchmal einfach länger dauert. Und das fand ich auch immer so ein bisschen, oder das finde ich aktuell auch manchmal gar nicht mal so leicht, wenn man so ist, so, boah, man hängt an einer Sache zum 18. Mal rum und ist so ein bisschen so, warum habe ich die Steuern und Krankenkasse oder gar die Liebe noch nicht verstanden? Das finde ich ein spannendes Thema.
Voll. Ich glaube auch, dass das, also generell, was Anna gerade auch schon gesagt hat, jeder immer in jeder Phase seines Lebens immer wieder hat. Aber das, was uns vielleicht unterscheidet, die Menschen, die jetzt eben, ich sag mal Mitte, Ende 20 sind oder jetzt wir 30, ist, dass wir halt darüber sprechen und es laut machen und es verbalisieren, wie es uns wirklich geht, was so los ist, auch ganz vulnerable Themen irgendwie ansprechen, was du ja auch machst, wo ich glaube, dass Männer dann nochmal häufiger starke Probleme mit haben, das irgendwie sich zu trauen, das auszusprechen oder es überhaupt zu fühlen. Ja. Und das machen ja auch unsere Vorgängergeneration, unsere Eltern, Großeltern, ganz häufig leider ganz anders. Und vielleicht weckt das dann auch, wenn wir anfangen, laut damit zu sein, zu sagen, wie es uns geht oder in welchem Schwebezustand wir manchmal stecken und wo wir schwimmen und lost sind, dann da die Inspiration, ach so, die können ja auch darüber sprechen, vielleicht kennen wir das ja auch, offensichtlich haben wir das auch. Und dann kann man da irgendwie so ein bisschen Vorbildrolle auch sein, obwohl man da deutlich jünger ist. Und das wollte ich einmal sagen, um vor allem die Brücke zu schlagen, zu dem Thema, über das wir voll gern mit dir sprechen wollen, weil wir immer wieder Nachfragen dazu kriegen, wie war unsere Kindheit, wie hat sich unsere Kindheit geprägt, wie, in welchem Umfeld, in welcher Sozialisierung sind wir aufgewachsen, wie sind unsere Eltern drauf gewesen, was sind unsere Familienstrukturen und wie beschäftigt uns das heute noch? Und ich glaube, das hängt voll eng damit zusammen, wie wir eben aufgewachsen sind, wie unsere Kindheit ist. Und deswegen, ja, ist hier so ein bisschen die Bühne, darüber zu sprechen. Wie war es so bei dir? Wir wollen auch voll gerne über unsere Kindheit reden.
Ja, das, ich bin ganz gespannt. Bei mir war es so, also es ist spannend. Ich bin 99 zur Welt gekommen in Halle an der Saale. Und
Da, du bist auch Offi.
Yeah, also geboren zumindest. und das war auf jeden Fall auch eine krasse Zeit, vor allem für meine Eltern, also für alle, die den Podcast hören und vielleicht nicht sehen, aber ich bin schwarz. So, und dementsprechend, also meine Eltern sind dann schon, so waren schon ein paar Jahre in Deutschland und ich glaube, es war für die auch nicht so leicht, es war auch, glaube ich, auch damals in Halle so nicht so mega easy und die sind dann nach Bonn gezogen und da habe ich auch da bin ich aufgewachsen und habe da gelebt bis vor jetzt bald 4 Jahren und habe eine spannende Kindheit erlebt. Also ich habe 2 ganz, ganz liebe Eltern und mit denen ich mich auch ganz, ganz toll verstehe, die trotzdem auch dennoch, glaube ich, geprägt sind, zum einen von den Strukturen, die dann einfach in Deutschland irgendwie so vorgeherrscht haben und vorherrschen. Und gleichzeitig sind die auch ein bisschen auch das Produkt von, oder sind einfach Kinder, die damals einen Bürgerkrieg miterlebt haben oder quasi zu der Zeit dann noch mit nach Deutschland gekommen sind und dann auch ungefähr, und das ist halt so krass, wenn man so drüber nachdenkt, die waren halt dann ungefähr in unserem Alter jetzt so. Wow. Und das ist so krass, wenn man so drüber nachdenkt, so hey, man geht vielleicht, also meine Eltern sind ursprünglich gekommen eigentlich, weil sie eine Weiterbildung gemacht haben in Deutschland und der Plan war gar nicht, in Deutschland zu bleiben, aber dann ist halt ein Krieg ausgebrochen und dann sind sie halt geblieben. Und das ist schon krass, auch da, glaube ich, die Heimat und so aufzugeben. Und genau, ich habe eine jüngere Schwester, mit der ich auch sehr, sehr close bin und bin dann, glaube ich, war so ein eigentlich, also ich war, glaube ich, ein liebes, ein bisschen faules Kind und bin aber relativ schnell, und ich glaube, das hat so mein Aufwachsen sehr geprägt, sehr dolle Gefühl so zwischen 2 Welten auch gewachsen. Ich hatte so einerseits natürlich Eltern irgendwie, die aus Afrika kommen und auch so da uns das auf jeden Fall gut mitgegeben haben und da viel Kultur da auch einfach so mitbekommen. Und gleichzeitig war ich einfach in einem so krass weißen mittelständischen Umfeld. Ich war da im Kinderchor oder auch in der Grundschule, da war ich zum Beispiel der einzige Schwarz und so. Und das war dann irgendwie ganz spannend, auch so, weil so, ich war damals auch in einem Duo, mit dem ich auch dann später Musik gemacht habe, und Jakob hieß er, also er heißt er, und Jakob habe ich kennengelernt irgendwie mit 6, und das war so wirklich, also da waren, kam, also sind so wirklich 2 Welten aufeinander geprasselt, also und gleichzeitig würde ich sagen, dass das mit auch das Schönste oder das Schöne ist, weil ich dadurch auch ein absolutes Privileg hatte, ehrlicherweise viel auch so mitzubekommen, was selbst anderen Menschen in Deutschland irgendwie so ein bisschen verwehrt ist. Ich glaube, das Aufwachsen in Bonn, als Bonn sehr bunte Stadt und damals auch ehemalige Hauptstadt, deshalb auch so viele, viele Menschen aus verschiedenen Ländern und so, dass mich da irgendwie so viel mitnehmen durfte und auch, glaube ich, mich viel davon geprägt hat, Ich glaube, was auch noch krass war in meiner Kindheit, war so, meine Eltern sind auch sehr, sehr gläubig. Und das haben sie mir auf jeden Fall auch mitgegeben. Und deshalb hat mein Leben eigentlich den Großteil abgespielt zwischen Schule, Fußball, Chor und Kirche. Also das war so mein Aufwachsen. Und gerade in so einer Stadt wie Bonn ist das halt auch alles. Also keine Ahnung, ich habe euch gerade so einen Kilometerumkreis von maximal 5 Kilometern gerade erwähnt. Aber das war, also, und das ist schon so, weil eine Sache sich halt auslegt. Meistens hat sich das wirklich auf zu 2 Kilometer abgespielt. Und das war toll. So. Also toll und gleichzeitig sehr prägend.
Und hattest du irgendeine Person oder irgendeinen Raum, wo du Menschen hattest, mit denen du so relaten konntest? Oder hast du dich so, also wenn ich mich da reinfühle, was ich natürlich überhaupt nicht kann, aber mir das so vorstelle, dann fühlt sich das ja sehr allein an, weil deine Lebensrealität ist so besonders und anders als die von allen anderen Kindern, nehme ich an.
Ja.
Das ist ja dann irgendwie voll schwer, jemanden zu finden oder einen Ort zu finden, wo du weißt, okay, hier geht's allen so ähnlich wie mir, hier kann ich darüber sprechen und das gibt einem ja auch ein Gefühl von, es ist alles gut, so wie es ist und es ist richtig und es ist so Geborgenheitsspendend irgendwie.
Absolut. Ich glaube, so gerade so die Zeit in der Grundschule war schon irgendwie krass und auch krass anders, weil halt mein Aufwachsen unfassbar konträr war zu dem, was so meine Mitmenschen so erlebt haben. Ich glaube, um es mal so aufzuzeichnen, man muss sich das ungefähr so vorstellen, vor allem so bis zur Grundschule auf dem Gymnasium war es ein bisschen anders, aber auch ähnlich, dass so die meisten meiner Freunde und auch die Eltern meiner Freunde, das waren Lehrer, in Bonn arbeiten gefühlt 80% bei der Telekom, und auf dem Gymnasium, ich war auf einem Gymnasium, das lag quasi direkt neben der Telekom und direkt neben der GIZ. Das heißt wirklich 80% der Eltern da, entweder Telekom oder GIZ. Und aber auch so enge Freunde von mir hatten auch Eltern, die, keine Ahnung, teilweise in Vorständen von so großen deutschen Unternehmen waren und so. Und dann war ich da und meine Eltern, also meine Mama war zu der Zeit Putzkraft, die ist mittlerweile dann Altenpflegerin geworden und so, aber mein Vater war immer Pförtner. Das heißt schon so, die Diskrepanz in auch so den finanziellen Mitteln zum Beispiel, die macht sich dann schon bemerkbar. Das ist vielleicht noch bis zur Grundschule so bei ein paar Sachen so ausmerzbar, aber das wird dann schon sehr, sehr präsent, sobald man irgendwie aufs Gymnasium kommt. Ich glaube, was auf im Gymnasium dann aber nochmal besser war, war so, oder schön war, es war einfach, ich war nicht mehr der einzige Schwarze. So. Mhm. Und es war eine recht bunte Schule und auch so viel auf Sprachenwert gelegt, was total toll war, weil man einfach, glaube ich, die Sprachen, die man vielleicht auch noch zu Hause gesprochen hat, Französisch, glaube ich, viel mehr erkunden und ausleben konnte. Aber ja, das war trotzdem irgendwie für mich auf jeden Fall ein spannender Tanz so zwischen Kulturen und gleichzeitig fällt das einem, also macht man das ja eher unbewusst, weil man einfach nur ein Teenager sein will, der da irgendwie dazugehört. Und ich muss schon auch sagen, dass sich das echt auch so oft, ja, so, ich glaube, das ist gerade auch so, dass viele meiner Hobbys auch so ein bisschen bestimmt haben, wo so mein Leben hinging und so. Und muss auch sagen, so in großen Schemen meines Lebens würde ich sagen, dass ich unfassbar Glück damit hatte, dass ich so ein kleines musikalisches Talent hatte damals, was andere Leute gesehen haben und unfassbar gefördert haben und mir dann, glaube ich, auch eben das ermöglicht hat. Ich glaube auch, so wäre ich halt jetzt in den anderen Kinderchor gegangen, dann wäre die Chance auch sehr likely gewesen, dass ich zum Beispiel nicht auf ein Gymnasium komme. Wäre ich nicht auf ein Gymnasium kommen, kann man die Rolle so weiter und so fort machen. Also es ist schon so, dass die Musik ehrlicherweise ziemlich oft gut mein Arsch gerettet hat, so. Mhm. Und dafür bin ich auch extrem dankbar. Aber es war auf jeden Fall, ja, ein spannendes Aufwachsen.
Das stelle ich mir vor, also weil bei dir ja die Musik sich durch dein ganzes Leben zieht, als wäre das so ein bisschen so dein Anker im Leben oder dein Nordstern vielleicht. Und ich stelle mir das sehr geborgenheitsspendend vor vielleicht, dass man so weiß, okay, die Musik, die habe ich immer im Leben und die begleitet mich, so egal, wie die äußeren Umstände sind.
Absolut. Ich habe es letztens nochmal Freunden erzählt. Ich glaube, das Ding war auch so, ich war, und also jetzt ist das ein bisschen anders, aber ich glaube, ich war auch als Kind und als Teenager ein richtig mittelmäßiges Kind. Also ich war in allem mittelmäßig. Wirklich in allem ausnahmslos tendenziell eher mittelmäßig. Und das ist halt auch so, dass du gerade auch so, wenn es dann auch so in die Teenagerphase geht, gar nicht so leicht, weil du hast den Coolen, du hast den Schlauen, du hast den, keine Ahnung, Fleißigen, du hast whatever. Und wenn man sich halt irgendwie den Reichen, keine Ahnung, und wenn du irgendwie mittelmäßig bist, halt so, du bist irgendwie relativ unbedeutsam. Und ich glaube auch so, dass die Musik mir da auch geholfen hat, so echt so ein bisschen auch so mein Selbstbewusstsein, ist auch so mein Selbstvertrauen aufzubauen. Und ich dann auch gemerkt habe, so, okay, krass, vielleicht gibt es diese eine Sache, in der ich halt so ein bisschen mehr als nur mittelmäßig bin. Und das war natürlich irgendwie richtig, oder ist mega wichtig, glaube ich, für einen Teenager allgemein, sich geliebt und gewertet zu wissen. Aber ich glaube auch für einen selber herausfinden, so, hey, das ist was mir Spaß macht und gleichzeitig bin ich da auch gut drin, war echt sowas, was mir auch irgendwie sehr geholfen hat. Und ich glaube auch so, dass da unterschiedliche Sachen geholfen. Der Chor hatte damals auf jeden Fall auch geholfen, aber auch, ich habe viel auch Musik in der Kirche gemacht und das hat mir auch sehr geholfen und damals auch vor allem so einen ganz anderen Bezug zu Glaube und so geschenkt, der sich dann auch, also viel individueller war als das vielleicht noch, was mir meine Eltern einfach so mitgegeben haben. Und dass ich natürlich das jetzt mache, was ich jetzt mache, war ein krasser Traum, der sich auch lange gezogen hat, muss man dazu sagen, aber ein sehr, sehr schöner Traum ist, der jetzt gerade wahr geworden ist.
Und ist das was in deiner Familie eh schon so ein Ding war, Musik, oder war das vor allem was du mit reingebracht hast und was so in dir aufgeblüht ist?
Ja, also ich muss sagen, also meine Eltern sind beide nicht so jetzt crazy musikalisch, also die sind gute Chorstimmen im Hintergrund.
So Mundbewegen so.
Also, aber die singen gerne. Die singen vielleicht jetzt nicht übertrieben gut, aber die singen sehr, sehr gerne. Und deshalb waren die aber auch so, und das ist ja auch aufgrund der Geschichte ganz klar, die waren eher ganz lange auch, bis letztes Jahr auch noch so, Johnny, ist es wichtig, du, was du dein Abitur machst, dass du ein Studium machst, ein bisschen Jura studierst, Kinder, hast du nicht gesehen. Und deshalb waren die so, die fanden die Musik immer toll, aber jetzt nie so als so Karriereweg. Was irgendwie ganz schön ist, ist so, ich glaube, dass dieses Musikding so quasi eine Generation übersprungen hat, weil mein Opa, der war Musiklehrer und auch passionierter Musiker, hat er meinem Vater jetzt nicht weitergeben können, aber das ist irgendwie dann irgendwie ganz schön, glaube ich, auch so, weil ich meinen Opa nie kennengelernt habe, irgendwie von dem, was mein Vater mir erzählt, irgendwie ganz schön irgendwie zu wissen, dass wir da ähnlich getickt haben und dass das irgendwie so doch irgendwo herkommt.
Das heißt, du warst auch nie bei deinen Großeltern, also hast mit denen auch gar keine starke emotionale Verbandelung oder so?
Nee, ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, empfinde ich das einfach als unfair. Natürlich auch so also mittlerweile bin ich erwachsen und kann das einordnen, aber ich habe eine ziemlich lange Zeit in meinem Leben das als einfach unfair empfunden, der Umstände wegen, weil die Eltern meiner Eltern sind super früh umgekommen und teilweise auch getötet worden im ganzen Bürgerkriegsding. Und die einzige Oma, die gelebt hat, die hat noch gelebt, als ich auf der Welt war, aber das war damals also für meine Eltern A, finanziell nicht stemmbar und B, durch die ganze Rechtslage damals ohne richtigen Staatsangehörigkeit und so weiter und so fort, einfach nicht möglich, dass wir uns sehen, was total heartbreaking ist, weil es wäre so, ich hätte mir zumindest gewünscht, dass meine Oma zumindest mich sieht. Ich hätte mich wahrscheinlich nicht daran erinnern können, weil ich ein Baby war. Aber das wäre zumindest noch, also diese Vorstellung, dass wir beide gelebt haben, aber uns nie gesehen haben, war eine, die einfach sad war. Und gleichzeitig so, das hat natürlich auch, oder das prägt ja auch das Bild von einem Kind unfassbar, wenn es so um Großeltern geht. Ich glaube so, dass zum Beispiel ich hatte also bei meiner allerersten Freundin oder so war das irgendwie dann total anfangs weird und dann total schön, weil sie hatte ein unfassbar gutes Verhältnis zu ihrer Oma und irgendwie ist im Verlauf der Zeit das auch mit so meiner Oma geworden. Ich habe dann so mit 18 eine Oma auf einmal gehabt und das kannte ich gar nicht und es ist aber es war total schön so und hat mir zumindest so einen Glimpse davon gegeben, wie es irgendwie ist, Großeltern zu haben. Aber ja, sonst habe ich leider, glaube ich, habe ich kein Gefühl, kein Draht irgendwie so zu Großeltern, was schade ist, aber halt auch sowas ist, worauf ich einfach nie einen Einfluss hatte.
Das muss ja auch voll schlimm für deine Eltern gewesen sein, dass sie da super allein und isoliert waren.
Ja, also komplett. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen so das, was mir jetzt ein bisschen bewusst wird. Desto älter ich werde, umso krasser finde ich so, was meine Eltern, glaube ich, so auf sich genommen haben, um ja irgendwie nach Deutschland zu kommen, in Deutschland zu bleiben und auch so uns auch möglichst irgendwie ein schönes Leben zu ermöglichen, halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und auch so, wenn ich nie das krasse Gefühl hatte von so, boah, wir sind jetzt arm oder so, weiß ich das jetzt natürlich nochmal viel mehr einzuordnen und merke natürlich so, hey, für meine Eltern auch gar nicht leicht, wenn einer der besten Freunde halt, keine Ahnung, aus einem Haushalt kommt, die Multimillionäre sind und man trotzdem halt irgendwie so struggelt. Und gleichzeitig ist ehrlicherweise dieses teilweise auch Aufwachsen so zwei extrem und glaube ich auch so, das aus beiden Seiten irgendwie möglichst viel mitzubekommen, irgendwie das, was mir immer noch ultra hilft, glaube ich, in ehrlicherweise fast jedes mögliche Social Setting reinzukommen, weil ich war so, naja, also ich habe halt früh gelernt, so hey, ich kann mit, keine Ahnung, Black People so ganz anders umgehen und bin dann wahrscheinlich auch ein bisschen eine andere Person, als wenn ich jetzt mich, und da war ich ja auch, auf einmal in so eine Oper gesetzt werde mit halt nur weißen Leuten und ich, und dann wird aber sowas von über Beethovens Fünfte gesprochen. Ist aber ein spannendes und auch eins, was einen auf jeden Fall irgendwie sehr, sehr prägt.
Ich glaube auch, dass das, also ich kenne das in groben Zügen auch sehr große Unterschiede zu vereinen. Das macht halt einfach sehr empathisch. Also wahrscheinlich kann man sich dann sehr viel leichter in unterschiedliche Gefühlslagen, Lebensrealitäten reinfühlen. Und das hört man ja auch in deiner Kunst. Also das ist ja was dich dann sehr auszeichnet, dass du sehr emotional bist und so nah an den Gefühlen und in der Lage, die auch zu benennen. Ist das auch was so, worüber deine Eltern auch gesprochen haben, weil die müssen ja viel Trauer, viel Trauma und so verarbeitet haben. Wurde das dir beigebracht oder hast du das selber gefunden, den Weg, das zu verbalisieren?
Boah, ich glaube, es ist so eine Mischung aus beidem. Ich glaube schon so, dass, also so meine Mutter, glaube ich, die war und ist sehr gut darin, ihre Emotionen zu kommunizieren. Und das ist auch so, cool. Ich glaube auch so, das, was ich an ihr so schätze, ist so, sie ist so sehr ehrlich, immer ehrlich und so. Das war natürlich irgendwie total hilfreich. Ich habe auch ein ganz, ganz tolles Verhältnis oder hatte auch immer ein tolles Verhältnis zu meiner Mom. Die Jungs und ihre Dads sind in vielen Fällen tendenziell ein schwierigeres Pflaster. Und so war es auch ein bisschen bei mir anfangs, dass das so ein bisschen einfach schwierig war, weil mein Papa halt auch irgendwie trotz all den Erfahrungen, die er gemacht hat, irgendwie nie richtig lernen konnte, seine Emotionen zu zeigen, die zu verbalisieren, die irgendwie so loszulassen. Und das ist so ein bisschen was, wo ich teilweise, glaube ich, ähnlich war und dann aber gemerkt habe, so, ich mache es einfach, keine Ahnung, wie meine Mom und so, und ich mache meinem Papa da auch überhaupt keinen Vorwurf, weil wie willst du es anders machen, wenn du es halt irgendwie nicht anders gelernt hast? Aber auch da ist es voll schön, glaube ich, zu sehen, dass es da irgendwie so Progress gibt, auch noch in späten Jahren. Es gibt irgendwie so eine Sache, die mich ganz emotional gemacht hat. Mein Papa hat Anfang Januar Geburtstag und wir haben letztes Jahr Anfang Januar, so wie man halt so als Kind dann, wenn man älter wird, so richtig spät geplant für ein Geschenk. Wirklich gar kein Plan. Also meine Schwester und ich waren dann zu Hause in Bonn und dann waren wir so, okay, komm, wir müssen jetzt ein Geschenk kaufen. Sind wir in den Thalia rein und ich weiß nicht, kennt ihr diese Bücher, so Fragen an meinen Papa? Irgendwie so heißt das. Mhm, und ja. Dann ist das so ein Buch mit ganz vielen persönlichen Fragen an den Papa oder an die Mama, an die Schwester, whatsoever. Und wir haben dieses Buch gesehen, das ist eigentlich mega schön, aber unser Papa ist gar nicht der Typ dafür, gar nicht. Und wir so, okay, gut, drauf geschissen, wir kaufen das jetzt. Wir haben es gekauft, ihm geschenkt. Die Freude war überschaubar.
Auch nicht gefaked.
War überschaubar, also er war jetzt nicht krass hyped. Und deshalb war ich auch so ein bisschen so, okay, gut, ja, never mind. Buch vergessen, nie wieder drüber nachgedacht. Und ich habe im Juli Geburtstag. Und dann hat mein Papa mir das im Juli zurückgeschenkt. Und ausgefüllt geschenkt. Und ich muss sagen, ich habe danach, also ich habe, ehrlicherweise, ich hatte dieses Buch 2 Monate immer dabei, so auf allen Festivals und Dings, hatte es immer in meinem Rucksack. Und ich habe es nicht gelesen. Und dann hatte ich einmal so einen, hatte ich einmal einen Tag, da ging es mir eh scheiße, habe eh schon geheult. Und dann weißt du, komm, jetzt ist der Moment. Dann habe ich eine Seite gelesen, komplett geheult, wieder zugemacht und wieder so 3 Wochen nicht gelesen. Aber es war total schön und ich habe jetzt auch mittlerweile auch mehr gelesen. Aber es ist total schön, glaube ich, weil das mir auch noch gezeigt hat, es ist manchmal auch einfach eine Frage von, obviously, wie du sozialisiert bist, aber auch so, welche Tools dir gegeben werden, um deine Emotionen und deine Gedanken und deine Gefühle irgendwie so rauszulassen. Und
wie offen man dafür ist. Also das ist ja auch noch was.
Das ist halt auch so eine Überwältigung, der man sich halt irgendwie stellen muss. Aber ja, das ist irgendwie so noch, also jetzt auch auf den späten Metern eine schöne Entwicklung, die ich zumindest auch bei meinem Dad nochmal so feststelle.
Ja, und schau, die Kinder haben es angestoßen. Ja, Anne?
Ja.
Wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Ich habe meiner Mama mal, also da war ich noch, keine Ahnung, 10 oder 11, und ich habe meiner Mama mal zu Weihnachten geschenkt, das ist wirklich grauenvoll. Ich habe ihr eine Liste geschrieben mit Dingen, die mich an ihr stören und die mich nerven und die sie bitte ändern soll. Zum Geburtstag oder zu Weihnachten.
Wie schönes Weihnachtsgeschenk.
Das ist crazy.
Ich weiß noch, das ging so los mit Mama, ich liebe dich, aber es gibt auch ein paar Sachen, die mich stören. Erstens, zweitens, drittens.
No way. Krass. Einfach ungefragtes Feedbackgespräch mit eigener Tochter. Das ist verrückt. Oh Gott, ich hoffe, sie hat trotzdem die Beförderung zur Mutter bekommen.
Jenny hatte sich gedacht, danke für nix.
Wie hat die darauf reagiert?
Ich weiß es nicht mehr.
Crazy. Wie war euer Aufwachsen?
Boah, wer will anfangen? Ja, also ja, es könnte ein bisschen intensiv und lang werden, weil es auch, da gibt es halt auch ein paar Sachen, wo ich mich jetzt so ein bisschen pushen muss, auch mutig zu sein, das so zu erzählen. Weil ich habe das in der letzten Folge schon angeschnitten, da habe ich gefragt, ob das jemand kennt, wenn man in der ostdeutschen Provinz aufgewachsen ist, vielleicht auch generell auf dem Land, so ein dunkles, schweres Gefühl, wenn man da hinfährt und mit der Familie zusammen ist, weil das was ist, was ich sehr präsent habe und auch, ich habe nicht das Gefühl, dass ich in meine Heimat fahre oder dass es meine Heimat ist. Das ist nicht das, was ich mir unter Heimat vorstelle, weil für mich ist Heimat was Warmes, Schönes, Wohliges.
Ja.
Und was mein Herz irgendwie glücklich macht. Und das habe ich jetzt da, wo ich aufgewachsen bin, auf jeden Fall nicht. Und mir haben auch dann ganz viele Leute geschrieben, dass sie das auch kennen, was mich voll berührt hat, weil das sind auf jeden Fall auch meine ganzen Dinos der Woche. Und die kennen das offensichtlich. Und es gibt mir Trost zu wissen, dass das ein Phänomen ist, was viele haben. Und das entsteht, glaube ich, auch ganz viel durch Schweigen. Deswegen habe ich auch gefragt, wie du das gelernt hast und ob das bei euch in der Familie so ein Ding ist, weil ja, wenn man in Ostdeutschland aufwächst, dann ist das nun mal der Fakt, dass die Eltern in der Diktatur sozialisiert wurden, dass die Großeltern in einer anderen Diktatur sozialisiert wurden und dass da vielleicht Flucht, Vertreibung, Schuld auch eine Rolle spielt, dass so Vertrauensprobleme ins System, in die Regierung, in Mitmenschen eine ganz große Rolle spielen und dass das sehr unaufgearbeitet und sehr totgeschwiegen, glaube ich, in ganz vielen Familien einfach so auch noch mit am Tisch sitzt. Und das ist politisch, glaube ich, immer schwieriger und schlimmer geworden und jetzt gerade aktuell auch auf so einem absoluten Peak, weil ja, also ganz viele unterschwelliger und auch ganz deutlicher Rassismus, Homophobie eine Rolle spielen, dass ganz viel Ausgrenzung und Bewertung und Abwertung eine Rolle spielt. Und das kenne ich halt alles sehr gut. Also ich glaube, das war auch schon in meiner Kindheit da und angelegt. Aber ich habe das damals noch nicht so gesehen, weil logischerweise musste ich halt erstmal rauskommen und das dann so zu checken und dann wach zu werden. Und dann jetzt mit dem Wissen, was ich habe, mit dem Prozess, der in mir passiert ist, wieder reinzugehen und das so zu sehen, ist super schwer. Und dann ist es auch manchmal sogar gefährlich. Also ich finde es in Teilen auch gefährlich, meine Haltungen zu sagen, mich zu zeigen, meine normalen Klamotten anzuziehen, keine Ahnung, alles so zu sein, wie ich bin, fällt mir ganz, ganz schwer, weil ich weiß, dass es mit einer starken Bewertung einhergehen würde und dass es sogar ehrlich, ehrlich gefährlich sein kann. Wenn ich jetzt aus Versehen mal gendern sollte, weil es mir wichtig ist und ich versuche das da schon nicht zu machen, weil ich weiß, es provoziert einfach das Anderssein und das das ist halt gar keine Absicht. Ich will gar niemanden belehren. Ich gönne denen auch so das Allerbeste und will auch nur, dass meine Familie so glücklich ist und dass das schön ist. Und trotzdem provoziere ich einfach nur damit, dass ich zum Beispiel weggegangen bin oder anders bin. Und das ist halt schwer auszuhalten. Ja, das, und das ist jetzt nur so die Spitze des Eisbergs. Es schlummert ja noch ganz viel. Aber das ist so ungefähr die Atmosphäre, die ich so habe. Und das, glaube ich, auch schon was war, was mein Aufwachsen sehr geprägt hat. Und das waren jetzt nicht unbedingt die gewaltfreisten Räume, die da so waren. Also das ist so grob das Setting, würde ich jetzt mal sagen.
Stark, dass du es da so rausgeschafft hast.
Ja, absolut. Also ich finde auch da ist ja Mut so ein wichtiger Treiber, den man ja auch erst aufbringen muss. So, und ich glaube ja auch so, was ich so krass finde, so wenn ich auch das höre, man wächst ja fast egal, wie man aufwächst, auf, dass das halt die Heimat ist und dass das halt so ist. Und ich glaube, so im Verlauf des Erwachsenwerdens und des Aufwachsens zu verstehen, dass man trotzdem immer noch die eigene Entscheidung treffen darf, wie man sein Leben gestaltet, ist halt so eine, die halt krass ist, weil das ja auch, was du erzählst, ja auch mit Risiken und Abnahmen und gegebenenfalls ja auch Streits einhergeht.
Ja.
Aber gleichzeitig glaube ich, das zu tun, weil man davon überzeugt ist, dass es das Zuhause und Heimat was anderes ist, ist halt wirklich wirklich mutig. Und dann auch wirklich schön, glaube ich, wenn man diesen Mut aufbringt und das dann auch erleben darf.
Ja, das ist mir auch, also ich habe das jetzt volle Akzeptanz dafür. Das ist was, worüber ich viel getrauert habe. Aber ich finde es jetzt auch umso schöner, meine Heimat und mein Netzwerk einfach woanders zu finden und das selbstbestimmt finden zu können. Und das ist ein ewiger Prozess, es ist auch mit viel Schmerz verbunden. Das ist jetzt nicht nur toll, aber ich habe das so angenommen als meinen Weg und finde das auch okay. Und das darf wehtun und es darf lang dauern. Und ich glaube, das ist alles so Teil des Heilungsprozesses. Und ja, ich hoffe, dass halt so die Angst, dahin zu gehen und da zu sein, abnehmen wird. Und dass ich da viel mehr noch bei mir bin und meinem erwachseneren Ich bin und jetzt weniger mit den ganzen Gefühlen verbunden, die ich da als Kind hatte. Und ich muss unbedingt noch was dazu, also ich will unbedingt noch irgendwie einklammern, dass ich auch großes Verständnis und Empathie schon dafür habe. Also ich finde voll viel doof, offensichtlich, aber ich weiß, dass das auch Menschen sind, die von starken Schicksalsschlägen geprägt waren, dass sie die Wende überleben mussten, dass da krasse finanzielle Herausforderungen mit einhergegangen sind, dass es eine super strukturschwache Region ist, dass da ganz viel Abwertung auch passiert ist, so wenn für all das, was du gelernt hast und wer du bist, was du warst, deine ganze Identität wurde dann halt einfach komplett in Frage gestellt oder dir sogar entzogen und weggenommen und dann wieder klarzukommen, auf die Füße zu fallen mit all dem, was vorher schon passiert ist in den Familien, ist unfassbar schwer. Ich finde es halt nur wichtig, dass man damit nicht so passiv ist, sondern dass man irgendwie auch dann an irgendeiner Stelle, wenn man es betrauert hat, ins Handeln kommt und das irgendwie verändert. So.
Voll.
Genau. Eine kleine Episode zu meiner Story.
Es gehört ja auch erstmal dazu, weil als Kind nimmt man das ja erstmal ungefiltert alles auf, dass du überhaupt realisierst, dass das nicht der Weg ist, den du auch gehen willst und du andere Glaubenssätze haben willst. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Und dann, wie Johnny gerade schon sagte, dann den Mut auch noch haben, das aktiv für dich zu verändern. Und vielleicht kannst du ja anderen damit auch Mut machen und weiterhelfen, indem du das jetzt zum Beispiel jetzt so erzählst und anderen Mut machst.
Hoffe ich, ja.
100%. Hoffe ich voll.
Von überzeugt.
Ja. Ja, und diese Glaubenssätze kennen ja, denke ich, auch Menschen, die in einem anderen Umfeld aufgewachsen sind. Das ist ja was uns dann sehr in den Knochen steckt. Dann würde ich mal den Ball rüberspielen und Anna befragen, wie so ihre Kindheit war.
Also Leute, meine Kindheit. Schnallt euch an. Nee, ich weiß gar nicht. Also ich bin in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen. Ich hatte eine sehr tränenreiche Kindheit, aber nicht so dramatisch, wie man jetzt vielleicht denkt. Tränenreich war meine Kindheit, weil ich mit drei älteren Brüdern aufgewachsen bin und einer älteren Schwester. Also wir sind eine Großfamilie. Wir waren zu siebt. Und wie man sich das vielleicht vorstellen kann, auch mit einem großen Altersunterschied. Also mein ältester Bruder ist 13 Jahre älter. und dann zweimal 10 Jahre und dann 6 Jahre. Und deshalb haben wir uns viel untereinander so geärgert, sag ich mal, aber auf eine liebevolle Weise, also war jetzt nichts Dramatisches. Aber Leute, ich wurde zum Beispiel in meiner Kindheit halt aktiv angefurzt und sowas.
Das ist ein starker Satz. Schlimm,
weil halt 3 Brüder einfach schlimm sind.
Ich muss hier eine Lanze brechen für alle älteren Brüder. Ich glaube, das ist einfach in uns drin. Es tut mir wirklich auch an der Stelle leid für meine Schwester, die wurde auch schon aktiv angefurzt. Tut mir leid.
Scheiße.
Das ist, glaube ich, ein universal problem. Aber ich gelobe, das nicht mehr zu tun.
Ja, das haben meine Brüder jetzt auch unterlassen. Das kam in den letzten Jahren nicht mehr vor.
Fein.
Ja. Aber war auch immer halt dann was los dementsprechend. Und also ich habe ja in Vorbereitung auf die Folge so nachgedacht, wie mich das so geprägt hat, so wie ich heute bin. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich habe zum Geburtstag von meinen Freunden geschenkt bekommen, so einen Fahrradschlauch und eine Fahrradpumpe und Utensilien, wie ich selbst mein Fahrrad flicken kann, wenn ich mal was habe. Und inklusive, also auch Teil des Geschenkes war, dass es mir aktiv beigebracht wird, wie man einen Fahrradreifen wechselt und so. Und da ist mir aufgefallen, ich bin leider krass unselbstständig irgendwie in super vielen Bereichen, weil ich halt nie irgendeinen Finger krumm machen musste. Weil halt dadurch, dass ich 3 Brüder und mein Papa habe, die so handwerklich total begabt sind, konnte ich halt immer nur sagen, hier, ich habe das und das. Kann mir jemand ein Loch in die Wand bohren oder das aufbauen oder meinen Fahrradreifen wechseln und so. Und das war zwar in der Kindheit voll bequem, generell so die Jüngste von 5 zu sein, weil ich musste halt wirklich nichts machen. Aber es hat halt voll dazu geführt, dass ich jetzt so voll, wie halte ich mich überhaupt am Leben? Ich kann ja gar nichts. Jetzt gehe ich das aktiv an.
Ja, krass.
Du kannst ja nach und nach Workshops buchen bei deinen Geschwistern. Die können dir dann die unterschiedlichen Sachen beibringen.
Ja, jetzt machen die sich über mich lustig. Mein Bruder war so, wie, du weißt nicht, wie man Fahrradreifen wechselt. Ja, musste ich ja nie. So.
Und dein Papa kann aber ja auch handwerklich alles, hast du schon vorher gesagt.
Ja. Ich habe auch ein toxisches Männerbild dadurch, weil ich irgendwie halt so aufgewachsen bin, dass die Männer in meinem Umfeld alles können. Also jetzt von, was weiß ich, der kann Geschirrspüler reparieren und, keine Ahnung, Stromsachen machen und was weiß ich, der kann wahrscheinlich auch ein Haus bauen mit seinen Händen. Ich muss mal realisieren, dass ich das nicht als Standard haben will. Also, so. Ich habe das Gefühl, das klang jetzt aber alles ein bisschen negativ und zu tränenreich. Nur um das nochmal gerade zu rücken. Also ich hatte an sich voll die coole Kindheit und ist jetzt nichts, abgesehen vom angefurzt werden, was passiert. Und ich weiß das sehr zu schätzen, dass ich in der Großfamilie aufgewachsen bin, weil ich finde, das was sehr Besonderes. Das haben nicht so viele erlebt, weil ich finde, das ist schon ein großer Unterschied zu keine Geschwister haben oder nur ein paar Geschwister. Und es ist irgendwie geil, so ein großes Netz an Geschwistern zu haben, die alle so sehr verschieden sind, aber trotzdem sind es doch halt so, ja, weiß ich nicht, so Menschen, mit denen du halt die ersten Jahre deines Lebens verbracht hast und die immer für einen da waren. Und meine Schwester hat, keine Ahnung, mich oft ins Bett gebracht und auch Windeln gewechselt und keine Ahnung was. Das ist irgendwie schön, so eine besondere Bindung zu so vielen Menschen zu haben und auch zu wissen, dass man sich immer aushelfen kann. Und dass wir alle sehr verschieden sind, aber trotzdem im Kern gleich, also aus dem gleichen Entsprung.
Und vor allem euch sehr nah, oder? Also ihr habt schon einen sehr engen Bond irgendwie.
Ja, also ich weiß, ich habe jetzt nicht mit allen Geschwistern täglich Kontakt. Ich habe mit niemandem täglich Kontakt eigentlich, aber ich weiß, dass ich mich immer auf alle verlassen kann und ehrlich reden kann und so. Das ist schon sehr wertvoll, bin ich sehr, sehr dankbar für.
Mhm. Und würdest du sagen, du bist, falls du das sagen willst, bist eher arm oder eher reich aufgewachsen oder in welchen so äußeren Verhältnissen?
Also mir hat es auf jeden Fall an nichts gefehlt. Da bin ich auch sehr dankbar für, auch dafür. Also ich weiß es wirklich gerade rückblickend voll zu schätzen. Ich habe immer so ein bisschen Neid auf Einzelkinder gehabt, im Sinne von, die haben halt alles gekriegt so von ihren Eltern. Ich weiß auch nicht, bei allen und so. Das ist so dieser ein bisschen neidvoller Glaubenssatz, den ich manchmal habe. Aber mir hat es eigentlich, wie gesagt, an nichts gefehlt. Wir waren jetzt nicht im Urlaub, wo ich auch absolut Verständnis für habe. Ich hätte auch überhaupt gar keinen Bock. Also abgesehen vom Finanziellen, absolut keinen Bock, mit 5 Kindern in Urlaub zu fahren. Also das ich weiß gar nicht, geht das überhaupt ohne Nanny? Würde ich mir selber auch, hätte ich auch keinen Bock, mich zuzutrauen. Aber wir waren am See öfter mal alle zusammen und das war auch schon wie so ein Urlaub, bis du da alles eingepackt hast und so im Sommer. Ja, aber also ich würde sagen, so Mittelding.
Okay.
Und habt ihr abends immer alle zusammen gegessen? Weil das ist mein erstes Bild, was mir kommt, dass ihr so einen riesigen Tisch habt, wo dann alle dran sitzen und alles ist extrem wild und laut und alle erzählen ganz viele Sachen.
Ja, genau so war es. Okay. Wir hatten einen großen Tisch, es war für alle Platz. Alle haben wild durcheinander erzählt, der Lauteste hat am meisten Gehör bekommen. Und war immer was los, immer viel Trubel. Ist auch bis heute so, wir sind ja jetzt 20 Personen, mit ganz vielen Nichten und Neffen, die noch dazu kamen. Und ich glaube, das ist, wenn man das gar nicht kennt, bist du todesgeschockt, wenn du in meine Familie mal kommst, weil es ist halt einfach laut und du musst halt richtig laut reden. Um dich zu. Aber irgendwie hat es halt Charme, also ist für mich so Heimatgefühl.
Ja, das finde ich total besonders, weil ich habe ja schon erzählt, bei mir wurde halt sehr viel geschwiegen und am Tisch wurde auch praktisch nichts erzählt und das war sehr
krass.
Da sehr kalt und ich kenne das gar nicht. Das ist so, dass es so eine große Interaktion gibt und dass es wild ist und vibrierend irgendwie, finde ich das voll schön.
Ich finde es auch schön,
wenn ich mir das so vorstelle.
Ja.
Okay. Und so das Herausforderndste war wahrscheinlich, was du schon auch mal manchmal angeschnitten hast, so Schulzeit, oder?
Ja.
Für dich in deinem Aufwachsen.
Ich glaube, da geht es auch in einem Song von dir drum, Johnny, dass ich so als, also wenn man sich noch keine, also bevor der Schulzeit hatte ich noch gar nicht den Gedanken, dass ich vielleicht nicht liebenswert bin. Und es kam dann aber mit Beginn der Schulzeit radikal, ganz schnell, schlagartig. Weiß auch nicht. Also da gab's, Schulzeit fand ich nicht so lustig.
Ich fand's auch nicht, ich war in keiner guten Schule, würde die nicht empfehlen. Ich würde meine Kinder nicht dahin schicken.
Nee, meine Schule hat auch voll den Ruf, eine Assi-Schule zu sein, aber die war halt ums Eck.
Ja, da hättest du gut mit deinem Piercing vom Wochenende
Spaß. Ja, stimmt.
nee, ich glaube, meine Schulzeit fand ich jetzt, ich würde es niemals rekreieren wollen. Nee. Aber es war trotzdem durch die Menschen, die da waren, für mich schon eine Art Anker, da jeden Tag hingehen zu dürfen. Aber ich bin nur froh, dass es vorbei ist. Also auch die Lehrpersonen, die wir hatten, also...
Ja.
Well, ich hatte trotzdem voll die witzigen, coolen, schönen Erfahrungen und mein großer Anker war halt vor allem auch neben der Schule hatte ich halt so einen Metalband-Freundeskreis und da war ich ganz viel und die waren voll mein Trostpflaster und so mein Hafen und das habe ich ganz arg geliebt. Also das hat mir ganz viel Halt und Stabilität gegeben, die Menschen da.
Was würdet ihr sagen, ist im positiven und im negativen Sinne dann so eine Sache, die euch in eurer Kindheit extrem geprägt hat? Also sei es ein Glaubenssatz oder ein Erlebnis.
Zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen und Dingen, die mich auch bis heute prägen, ganz arg sogar, zählt, glaube ich, Winter- und Weihnachtszeit, weil das halt im Erzgebirge was ganz Schönes, Magisches, Besonderes ist, habe ich ja hier auch schon mal gesagt. Und ich glaube, das ist vor allem der Grund dafür, dass ich Winter so sehr liebe und vielleicht sogar der Grund dafür, dass ich dadurch Skandinavien so sehr liebe, weil ich da einfach meine schönste Zeit immer im Jahr hatte und immer drauf hingefiebert habe und dann halt auch Skifahren war mit meinen Großeltern, die total die aktiven, liebevollen Großeltern waren und mich da immer mitgenommen haben. Und diese Erinnerung an die Berge und den Schnee, das ist sowas, was mir bis heute im Herzen die Glücksgefühle macht und weswegen ich auch gerne ganz viel im Schnee bin und in dieser Zeit aufblühen kann.
Negativ fällt mir auf jeden Fall schnell ein, weil ich häufig das Gefühl habe, dass ich halt nicht dazu passe oder falsch bin und ganz schnell denke, oh je, die anderen hassen mich. Ich habe jetzt, und dann habe ich auch so diese, das hatten wir auch schon oft besprochen im Podcast, so Cringe-Momente, wo ich dann unter der Dusche nochmal durchgehe, wie ich mich heute tagsüber verhalten habe und dann denke, nein, das ist so falsch, nein, und das habe ich falsch gesagt und scheiße, bist du kacke. Und jetzt denken die alle, Mann, Marie ist voll doof. Obwohl es bestimmt am Ende überhaupt keine Sau juckt, wie ich so bin und was ich gesagt habe. Aber das ist was ganz stark drin steckt, weil ich das halt immer sehr überprüfen musste und halt meine Antenne immer so aufgestellt habe für es ist halt sehr klar, was gut ist und was schlecht ist. Und deswegen habe ich immer Angst gehabt zu denken, heute habe ich wohl was gemacht, was in die schlechte Kategorie fällt.
Fühle ich komplett.
Also
positiv fällt mir bei mir ein, dass ich mich immer auf meine Familie verlassen kann und wir so immer untereinander, füreinander da sind. Also wo ich zum Beispiel mein Studium abgebrochen habe und meine Auswanderung einfach so aus dem Blauen verkündet habe, waren alle so direkt so für mich da. Also ich weiß, wenn es brennt, sind die für mich da. Und als Negatives fällt mir noch ein, auch wieder als Jüngste von 5, habe ich so diesen starken Glaubenssatz. Also ich kenne nämlich auch das, was Marie gerade beschrieben hat. Und bei mir ist es so, dass ich immer denke, ich bin nervig, weil man halt nun mal durch diesen großen Altersunterschied, also so 13 Jahre jünger teilweise, war ich halt auch einfach nervig, wenn die nun mal was reden wollten und so. Und deshalb habe ich immer so diesen Gedanken, ich sag lieber nichts, weil ich nerv die anderen ja eh nur. Oder wir haben jetzt unseren Geburtstag groß gefeiert, wo deine Freunde und meine Freunde dabei waren. Und ich habe mich gar nicht getraut, mit deinen Freunden zu reden, weil ich war so, nee, wenn ich die jetzt anspreche, nerv ich die ja nur. Die wollen ja nicht mit mir reden, so voll dumm. Ja, das ist noch krass. Ein bisschen so in mir festgesteckt. Aber ich will eigentlich gar nicht mit was Negativem enden. Ich fühle mich sehr geliebt, sagen wir es so.
Johnny kann ja was ganz Positives erzählen.
Ja, jetzt hau du mal was Positives raus.
Dann muss vorneweg, glaube ich, das Negative ist so, glaube ich, so ebenso, glaube ich, manchmal so das Gefühl zu haben, dass man sich immer so Dinge auch so erarbeiten muss und, glaube ich, manchmal auch so einfach davon frustriert ist, dass halt irgendwie Lebensrealitäten und Sachen einfach anders sind. Und, glaube ich, das Positive ist so, ich muss wirklich fairerweise auch sagen, dass sehr, sehr, sehr vieles von dem, was ich dachte, das sehr, sehr negativ ist. Also so Sachen wie so, keine Ahnung, mit wenig Geld aufwachsen und anders sein und vielleicht ein Hobby haben, was halt, also singen war wirklich mit 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nicht cool. Es war nicht, also es wurde erst cool von anderen Jungs, als Mädels es cool fanden. Vorher war es wirklich nicht cool. So. Dann irgendwie festzustellen, so, dass all diese Dinge auch aus der Kindheit, mit denen man irgendwie toll hat, einen so geprägt haben und teilweise so krass zu Stärken geworden sind, die andere Menschen einfach nie haben werden, weil sie das nicht hatten. Also ich glaube, also die Hackmacks, mit denen wir uns rumgeschlagen haben, helfen uns, glaube ich, viel mehr heute, als man irgendwie als einem bewusst ist. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich glaube, dadurch, dass es so ein paar Sachen gibt, die einfach obviously tough waren, kann ich Dinge viel mehr wertschätzen, als es anderen Menschen jemals möglich ist, weil Leben halt einfach immer, also wenn das Leben immer glatt ist, kann es halt nur glatt kommen, aber wenn man halt irgendwie diese Bumps an Dings hat, glaube ich, weiß man erst so, wie toll das, glaube ich, ist, dass man, glaube ich, so diese Dinge erleben kann. Und ich glaube, in all dem, und daran denke ich halt oft und auch gerne zurück, in all dem erwachsen sein und erfolgreich sein wollen und gesund sein wollen und die Phase möglichst perfekt immer überstehen wollen, denke ich mir, also es klingt sehr klischeehaft, aber ich versuche mich oft daran zu erinnern, ich glaube, so mein 10-jähriges Ich wäre insane stolz auf mich. Also mein Ziel mit 7, 8, 9, 10 war ja eh nur Hauptsache ein Führerschein. Das habe ich nach sehr vielen Versuchen irgendwann mal geschafft. Aber so, wenn ich dir jetzt noch sagen würde, so, boah, es ist Mittwochmorgen und du hast einen Podcast hier und das ist Teil deiner Arbeit, einfach jäpen und denkst, dass, also ich glaube, kleiner Johnny würde loco gehen. Und das finde ich dann doch irgendwie immer sehr, 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 sehr schön und auch irgendwie dann doch auch sehr, 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 sehr dankbar dafür, glaube ich, diese Komponente aus so auch trotzdem Umstände ganz liebende Eltern zu haben und trotzdem auch, glaube ich, den Mut so gefunden zu haben, so mein Leben auch, und das ist auch so ein Mut, der immer noch andauert, aber so diesen Mut zusammenzunehmen, das Leben auch immer mehr zu gestalten, wie man selber halt glücklich ist, unabhängig davon, was andere Leute sagen. Etwas ist, was mich sehr, sehr freut, was sehr viel Arbeit kostet, aber, glaube ich, sehr, sehr schön ist. Und ich glaube auch so das, um mit diesen Worten gegen Ende zu gehen, ist, glaube ich, was ich mir für alle Menschen wünsche. Weil ich glaube, ehrlicherweise, und das ist ja bei uns allen dreien wahrscheinlich auch so, es gibt immer noch so Dinge, wo ich so weiß, hey, es würde ein Stück mehr Mut oder ein bisschen mehr Konsequenz und Dings erfordern, um einfach eine Veränderung zu schaffen. Und ich glaube, sich selber und auch andere Leute daran zu ermutigen, glaube ich, diesen Schritt zu machen, ist, glaube ich, das. Weil, wie ihr schon anfangs gesagt habt, so, man hat halt auch nur ein Leben. Deshalb, also Leben ist zu kurz, um auf irgendwas zu warten. Das Leben ist kein Wartezimmer. Und ich denke mir auch so, gerade so jetzt, so solange wir halt jung sind, best case gesund sind und irgendwie in Ländern leben, wo wir uns trotzdem recht frei bewegen dürfen, sollten wir das machen. So, und wie Provinz das ganz schön gesagt hat in einem Song, man bereut am Ende nur das, was man nicht probiert hat. Und damit haben die Jungs schon ziemlich recht. Und deshalb, ja. Also, und ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, es gibt wenig, was ich bereue, was ich wirklich gemacht habe, weil ich es wirklich, wirklich wollte. Und ich habe mir auch schon mal im Club besoffen ein Tattoo stechen lassen, zum Beispiel. Und ich finde, es war großartig.
Ja, geil.
Geil.
Also deshalb, also es gibt ganz viele lustige Sachen, bevor ich hier noch ausschreiben will. Aber ja, das ist, glaube ich, so mein Gedanke, mein Takeaway daraus.
Falls möglich, ach, dann brauchen wir ein Bild.
Oh. Ja, das wollte ich auch gerade fragen.
Ja. Yeah. Und zum Rest Amen sehe ich ganz genauso.
Yeah. Ja. Lass ich gern. Also ich muss gleich mal gucken. Aber erinnere mich gerne nochmal dran, aber ich habe auf jeden Fall ein Bild. Es gibt auch ein Video davon, wie ich auf so einer Liege liege und man hört so diese Clubmusik. Das war großartig.
Hammer. Ja. Geil. Also ich glaube, es ist ein Privileg, dass wir auch so wie Kreislaufunterbrecherin, wie heißt es? Circuit Breaker sein können. Ja. Und das ist riesig und ich glaube, das ist toll, dass das überhaupt geht, dass wir auch imstande sind, das zu tun. Also danke. Absolut. Danke für deine schönen Schlussworte. Ich glaube, das trifft ganz viele Menschen ins Herz und wir freuen uns auf die Serie. Da können wir ja direkt weiter glotzen und reingehen, wenn wir dich besser kennenlernen wollen und alle anderen, die mitmachen, auch. Demnach, vielen Dank.
Ich würde gerne mal, wenn du auf Tour gehst, auch kommen, wenn du nochmal was geplant
hast.
Ich habe die letzte Woche verpasst.
Ich gehe Ende diesen Jahres wieder auf Tour. In 14 Städten in Deutschland, Österreich und Schweiz. Also ich glaube, das nördlichste ist Hamburg. Aber falls ihr dann mal in Hamburg sein solltet, kommt sehr, sehr gerne vorbei. Da würde ich mich doch sehr, sehr freuen.
Richten wir ein.
Du erkennst uns an unseren Mützen.
Oh yes.
Ja, stimmt.
Hammer.
Cool.
Gut, dann bis Hamburg, bis lieber Hamburg. Johnny.
Ciao.
Bevor wir ganz aufhören, hätte ich gerne noch ein paar Fängen der Woche, Marie.
Ah ja, gut. Ich habe es leider aus Zeitgründen jetzt nicht geschafft, Johnny zu fragen. Johnny, falls du die Folge hörst, kannst du es vielleicht irgendwo drunter schreiben? Es ist ja wahnsinnig, was dein Duft ist. Ich will das immer wissen von allen möglichen Leuten mit den Chantier.
Also ich will es jetzt auch gerne wissen, Mann.
Mann, Johnny. Aber ihr kriegt jetzt meinen Duft der Woche. Naja. Auch nicht schlecht. Also ich habe hier einen...
Ich wollte gerade was Gemeines sagen, aber ich habe es unterdrückt.
Was wolltest du sagen?
Irgendwas im Sinne von, ja, deins bockt mich doch nicht oder so.
Du musst aber jetzt durch. Ich mag den auch unfassbar gern. Der ist von einer Marke, die ihr auch schon kennt, die ich sehr gern mag. Corris. Und das ist jetzt ein Duft, der...
Fangen wir mit dem Flakon an.
Der Flakon ist eher so ein Roll-On. Das ist so eine Art Parfümöl, was halt vorne aus dem Roller rauskommt.
Was sagst du dazu?
Das finde ich okay, weil es ist nur ein Travel Size. Die normale Verpackung sieht anders aus.
Und hast du aber grundsätzlich lieber Parfums zum Sprühen?
Auf jeden Fall, ja. Ich finde diese Roll-Ons gar nicht so gut. Mhm. Aber ich habe mir das jetzt geholt, weil ich bei den allerwenigsten Flakons mehr als 10 Milliliter brauche, weil ich das halt so selten trage. Mhm. Und das ist jetzt einer, den ich sehr gern habe. Und der macht mir auch richtig gute Gefühle. Das erinnert mich vor allem an so... an das Meer im Sommer. Also auch so ein bisschen Sonnencreme-Charakter. Es ist auch so ein bisschen wie am Strand liegen, das Gefühl irgendwie dabei. Es ist nicht aquatisch salzwassermäßig, aber irgendwie gibt es so das Gefühl.
Ja, voll. Sonne, Sommer.
Ja, also eher ein krasser Sommerduft. Aber ich würde den persönlich eher nicht im Sommer tragen, weil er mir dafür zu schwer ist. Also es ist so ein bisschen zu viel, um das in ganz heißen Temperaturen zu haben. Deswegen finde ich es eher schön für so Vorfreude erzeugende Gefühle jetzt im Frühling.
Oder vielleicht, wenn man im Urlaub ist und abends essen geht und es nicht mehr so ganz so warm ist.
Gute Idee, ja, stimmt. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall von einer griechischen Naturkosmetik, würde ich das mal nennen, Brand, Corris eben, relativ erschwinglich. Also die ganzen Corris-Düfte sind sehr bezahlbar und die gibt es eben auch in kleinen Größen, kommen aus Athen und der Duft heißt jetzt um Himmels Willen.
Ich dachte, der heißt um Himmels Willen.
Um Himmels Willen. Aegean Bronze. Mhm. Aegean? Wie würdest du es aussprechen?
Also geschrieben wird es A-E-G-E-A-N.
Ja.
Bronze.
Ja.
Bronze.
Das klingt irgendwie auch sehr nach Sommer.
Ja. A-E-G-E-A-N.
Das klingt auch wie irgendeine Marke. Von mir so ein Telekom-Verschnitt. Ja, warte. Das ist eine Fluggesellschaft.
Ach so?
Ja.
Ach, witzig.
Ich wollte gerade die Noten...
weißt schon.
Ich wollte die Noten checken und da kam ja diese Fluggesellschaft als erstes.
Wir fliegen nicht oft genug nach Griechenland.
So sieht's aus. Also guck mal, ich kann euch hier die extrem guten Serviceangebote direkt nachliefern und euch so nennen, wie der Duft riecht und wie viel der kostet. Ihr bekommt für 60 Euro 50 Milliliter. Das ist ja gar nichts. Das ist ja total toll. Ein üppiger, sonniger Amberduft, süchtig machend und voller Strahlkraft mit Noten von mediterraner Bergamotte, Fräse, Frangipani. Ich mag so gern Frangipani. Mm. und Sandakkord. Oh mein Gott, ich wusste es nicht und ich habe gesagt, es riecht nach Sand. Wie krass gut die das hingekriegt haben.
Ja.
Erwärmt durch den verführerischen Duft gebrannten Zuckers. Die sonnige Vanillenote eines endlosen ägäischen Sommers. Ach so, das heißt Ägäis. Also es ist bestimmt das griechische Wort für, oder das englische Wort für Ägäis.
Ach, toll.
Ach, schön. Ja, für euren nächsten Griechenland-Urlaub könnt ihr euch diesen geilen Duft direkt mal zulegen.
Ja, bin ich auch. Der riecht doch sehr nach Griechenland. Also, wenn ich jetzt nach Griechenland gehe, würde
ja. Das sieht doch griechisch aus.
Der sieht doch griechisch aus, ja.
Schön.
Cool.
Und mit diesen schönen, warmen Sommergefühlen
lassen wir euch
hinaus. Im April.
Ist auch gerade gar nicht so warm. Im Gegenteil.
Nee, aber ihr könnt euch ein bisschen reinfühlen.
Jawohl.
Habt einen schönen Sonntag, habt eine schöne Woche, guckt die ZDF-Serie, Phase.
Yep.
Wenn ihr heute noch nichts zu tun habt am Sonntag, ist doch Zeit dafür, ne?
Und wenn ihr danach noch Zeit habt, könnt ihr im Hessischen Rundfunk die Hüge-Doku.
So sieht's aus. Übrigens kommt ihr auch im Fernsehen, falls ihr keine Mediathek habt, ab 19. April.
Ja, cool. Danke, Johnny, dass du da warst, haben wir schon gesagt.
Ja.
Und an euch auch. Und
dicker, dicker Drücker.
Tschüss. Das war
Hyper, Hyper, Hüge.
Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören.